Max, wir müssen reden. Ich gieße mir den Tee ein, wie man hier hört, weil ich nämlich, ich trinke heute keinen Alkohol, weil ich nämlich gestern Alkohol getrunken habe.
Und wem hast du gesoffen? Keine Ahnung, wer?
Ja, eigentlich wollten wir nämlich gestern schon BMR machen.
Genau.
Dann hat aber ein gewisser Herr von Webel einen Rückzieher gemacht.
Und, genau.
Dann hatten wir uns aber trotzdem irgendwie zusammengerufen und dann dabei schon getrunken. Und
naja, du hast gesagt, du hast gesagt, dass du total traurig bist, weil wir gestern kein WMR machen und hast dann gesagt, eigentlich wollte ich ja nur saufen. Und dann habe ich gesagt, na, das kannst du haben.
Ja, das war mein Trinktermin. Den konntest du doch nicht einfach kurzfristig absagen.
Ja, das ist, ich habe gestern so viel geredet und auch so, ich habe keine Ahnung, wir haben ja dann gefacetimed, was ja eigentlich auch vor einem Bildschirm sitzen und reden ist, aber irgendwie ist es doch was anderes.
Wir haben das selber gemacht.
Ich weiß nicht, ja, irgendwie war es, aber irgendwie war ich gestern nicht in der Stimmung, auf mit Zencaster Probleme zu haben und so. Und ja,
außerdem haben wir gestern sehr viele eher persönliche Dinge gewälzt.
Genau, das finde ich, also ich finde es mal ganz angenehm, nicht darauf achten zu müssen, was in die Öffentlichkeit kann und was nicht.
Du bist ja gar nicht Post-Privacy.
Ich bin überhaupt nicht Post-Privacy. Ich halte das mit dem, ja, keine Ahnung. Sag mal. Ja.
Nee, ich habe auch so Dinge erzählt, die ich natürlich jetzt hier nicht erzählen will.
Zum Beispiel?
Nicht.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
findest du es eigentlich auch so überraschend? Also ich ging ja die ganze Zeit davon aus, dass jetzt hier mit der neuen Lockerungsstrategie, dass allen absolut klar ist, dass, ja, okay, es wird zu höheren Inzidenzen führen und dass das halt, und aber dass auch die ganze Erzählweise, so dieses, ja, wir dürfen nicht nur auf die Inzidenzen achten. So war, okay, wenn wir nicht auf die Inzidenzen achten, was ist dann dein Maßstab? Worauf achten wir dann? Wenn wir nicht auf die Inzidenzen achten, worauf gucken wir dann? Und die Erklärung war für mich relativ einfach. Das wurde zwar so explizit nie gesagt, aber wir warten einfach wieder ab, bis die Krankenhäuser überlastet sind. Und ich dachte, das wäre so ein zynisches Spiel, dass jetzt halt gesagt wird, naja, jetzt sind ja von den Älteren sind ja jetzt schon einige geimpft und dann werden ja wahrscheinlich die Todesraten unter denen sinken und dann werden vielleicht auch die Krankenhausraten sinken und sowas. Ich dachte, es wäre einfach so ein total zynisches Spiel. Und jetzt heute im Laufe des Tages stellt sich raus, nee, es ist schlimmer. Es ist nämlich wirklich einfach nur Inkompetenz. Weil ich finde es gerade echt.
Die rudeln gerade wieder zurück, ne?
Ich finde es gerade echt beeindruckend, wie alle total überrascht sind, dass das total Erwartbare eintritt.
Ja.
Zum wiederholten Male.
Ja, es ist wirklich absurd. Also ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Ich versuche gerade den Room zu readen. Und ich sag mal so, es gibt widersprüchliche Aussagen. Das ist natürlich auch Natur der Sache, weil wegen den vielen Bundesländern gibt es unterschiedliche Strategien und so. Und was man ja ständig aus NRW gerade hört, ist ja immer noch dieses, nee, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach weiter. Und mit den Hanebüsten, also das Geilste war dann ja, dieser, was war das, der Bildungsminister oder Gesundheitsminister irgendwie, wo er dann erklärt,
jemand, der beides nicht soll.
Genau, der hat sogar tatsächlich so eine Order rausgegeben, irgendwie von wegen, ja, also wenn wir einen starken Anstieg haben, dann schließen wir wieder, ne? Aber halt so ohne irgendwie zu definieren, was er mit starken Anstieg meint, dann wurde er halt auf die Moderatorin wurde dann hingewiesen, so, ja, also wir haben jetzt ja schon seit Wochen einen relativ starken Anstieg und so, das ist aber, sie machen trotzdem nichts. Und dann, ja, also mit starken Anstieg meine ich natürlich was ganz anderes, als was wir jetzt haben, so. Und dann fuchtelte da wirklich so in die Kamera rum, so, wo er so mit so seinen Händen so versuchte, irgendwie so eine Kurve nachzumachen. So, ja, also wir haben ja jetzt das so, aber eigentlich meinte ich eher so. So. Und verglich das dann halt irgendwie so, ja, so wie Portugal oder wie Irland nach Weihnachten. Und das heute ging so eine richtig gute Grafik rum, so im XKCD-Style, allerdings die von XKCD.
Oh, ja.
Wo halt sozusagen zweimal der gleiche Graph abgebildet ist. also mit einer exponentiell steigenden Kurve, wo dann halt die einzelnen Segmente beschriftet sind, ja, und was halt, sag ich mal, die Politiker sehen, ist halt am Anfang der exponentiellen Steigerung, wo das sozusagen erstmal so langsam ansteigt, ja, irgendwie, ja, also da sinkt es ja eigentlich fast schon noch, ne? Und dann irgendwie so Mittelteil so, ja, so langsam steigt es und dann irgendwie erst, wo sozusagen so die super steile Kurve nach ganz so senkrecht geht, so, oh, wir haben exponentielles Wachstum. Und was Wissenschaftler sehen, ne, in allen drei Segmenten, nee, ist alle drei Segmente ist exponentielles Wachstum. Und das bringt es echt ziemlich gut auf den Punkt, so, ja. Also ich glaube wirklich, dass halt dass sie halt bis heute, also nach über einem Jahr, ja, haben die wichtigsten Entscheider dieses Landes immer noch nicht verstanden, was exponentielles Wachstum ist, wie es funktioniert und keine Ahnung, also ich glaube, diese Grundeinfachheit mit, das ist natürlich nicht einfach, ne? Also exponentielles Wachstum ist schwierig, es ist anti-intuitiv, ja.
Und eigentlich ist es nicht schwierig. Man ist eigentlich immer das Gleiche, nur halt auf einem anderen Niveau. Das ist ja eigentlich sozusagen, das ist halt.
Es ist eine Gewöhnungssache vielleicht, ja. Aber ich meine, nach einem fucking Jahr Pandemie sollte das irgendwann auch mal irgendwie verstanden werden.
Und dass es, wenn es am Anfang so war, dass es dann plötzlich so sein kann, also dass das die Schlussfolgerung davon ist, dass es so sein
und
kann,
das, ja,
sondern dass das automatisch zu dem führt.
Ja, und dass das halt im Zweifelsfall nur 2 Wochen entfernt voneinander ist. Ja,
das ist.
Der Punkt ist. Ich habe halt in meinem Twitter-Wahnsinn ja immer, mache ich immer so Predictions, ne? Und da habe ich jetzt vor 3 Wochen oder so, habe ich halt auch schon gesagt irgendwie, also eine Prediction abgegeben, klar, dass die Zahlen steigen werden und dass sie halt so schnell steigen werden, dass sie halt dann wieder in Lockdown gehen. Und könnte sein, dass sich das jetzt bewahrheitet, aber ich habe auch gleichzeitig vor einer Woche oder so die Prediction abgegeben, dass sie, egal was passiert, keinen Lockdown machen werden. Also ich widerspreche mich halt ständig selbst,
ja,
damit ich halt sowieso richtig liege, egal was passiert.
Und dann einfach die Tweets löschen. So
mache ich das immer. Ich bin aber tatsächlich gerade on the fence, wo ich nicht richtig weiß, was passiert. Vielleicht passiert beides, ja, so mal die einen Bundesländer gehen jetzt wieder zurück in Lockdown, die anderen, also ich glaube, Hamburg hat jetzt schon wieder Lockerungen zurückgenommen. Ich glaube, Sachsen ist gar nicht in Lockerungen reingegangen.
Die sind diesmal erstaunlich vorsichtig gewesen.
Genau, die haben ja auch richtig auf die Presse gekriegt. Ja. Und es gibt unterschiedliche Sachen. NRW scheint mir tatsächlich nach wie vor auf einen uns doch scheißegal Trip zu sein.
Da scheint jemand nach wie vor zu glauben, dass er Bundeskanzler werden kann, wenn er nur eine möglichst breite Öffnungsstrategie fährt.
Ja, wenn er nur möglichst viele Leute umbringt.
Das scheint. Ich frage mich, ich kann mir vorstellen, dass es so zynisch ist, dass es trotzdem aufgeht. Aber wir werden es sehen.
Ja, also wenn du guckst, wo die Mehrheiten sind, dann nicht, ne? Also irgendjemand.
Ja, aber du brauchst ja nicht du brauchst ja als CDU-Vorsitzender brauchst ja nicht die Mehrheiten. Ein Grünwähler vielleicht schon, aber du linken Wähler bekommst ja eh nicht. Du bekommst ja bestimmte Wählerschichten eigentlich gar nicht, sondern du willst ja eigentlich nur möglichst viel von der AfD abgreifen, so viel wie es irgendwie geht. Und du willst die FDP klein halten und du willst vielleicht ein bisschen die am Rand sitzen von der SPD mitnehmen. Und Also ich weiß nicht, ob es aufgehen wird. Es ist halt ein Spiel im Zweifelsfall mit anderer Leute leben.
Wobei die Strategiefrage bei Corona, glaube ich, gar nicht so eindeutig parteipolitisch entlang verläuft. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch noch so eine Sache.
Ich finde das echt erstaunlich, wie stark das eigentlich der Fall ist. Also so Sachen wie. Aber
könntest du jetzt erklären, was die SPD für eine Corona-Strategie hat?
Ich könnte nicht erklären, was die SPD in irgendeinem Bereich
verhält. Oder irgendeine andere Partei. Gibt es irgendwie eine Partei, die irgendeine konsistente Corona-Strategie hat?
Die AfD. Die AfD hat
noch nicht mal die. Die haben am Anfang der Pandemie, haben sie gesagt,
genau.
Oh, Hilfe, Hilfe, das China-Virus, das kommt hierher.
Und Merkel lässt uns arme Deutsche verrecken, weil sie uns nicht schützen will.
Genau, und dann haben sie halt irgendwie gedacht, okay, jetzt müssen wir uns als aber diese Corona-Leugner irgendwie zu eigen machen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch keine konsistente Haltung, sondern das ist so reiner Opportunismus irgendwie.
Klar ist das reiner Opportunismus. Das, also da bin ich sofort der Überzeugung, dass das reiner Opportunismus ist. Die würden sofort zurückschwenken. Ich glaube, das ist bei relativ vielen ist das Opportunismus. Das ist halt, also ich finde,
aber Opportunismus wohin? Also aber jetzt mal ganz nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Siehst du irgendwo eine Partei mit einer konsistenten Corona-Strategie? Ist mal AfD außen vor gelassen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich wüsste jetzt tatsächlich auch gar nicht, was die Meinung von den Grünen zum Beispiel zur Corona-Strategie ist.
Ich auch nicht.
Ich meine,
man einzelne Politiker sieht man manchmal so in den Talkshows. Ich glaube, Habeck hat sich da, ich habe mal eine Talkshow gesehen, da war Habeck und der hat sich so, ich glaube, so auch so verhalten, ich glaube, auf Merkel-Linie irgendwie so ein bisschen präsentiert, irgendwie ja, Lockdown schon wichtig und so. Ja, aber auch SPD irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, da schreitet auch keine Partei voran und sagt irgendwie, hier, das ist unser Programm, hier ist es unsere Idee oder sowas. Sondern das ist alles irgendwie so, ja, alle wursteln irgendwie und mal findet man das eine wursteln okay und das andere irgendwie weniger okay, aber irgendwie ist keine...
Ja, also es sind, im Großen und Ganzen sind alle vergleichbar schlecht. Das stimmt schon. Also ich, und
sind ja auch alle in Verantwortung, ne, auf der Bundeslandebene. So. Also
ich finde,
alle Parteien sind irgendwo in der Regierung.
Ja, naja, ich Bodo Ramelow finde ich jetzt, den habe ich tatsächlich auf Clubhouse ein paar relativ okay, aber das ist halt,
auch aber erst so, nachdem er auch richtig abgefuckt hat, ja.
Ja.
Ähnlich wie Sachsen hat ja Thüringen richtig abgefuckt und ist ehrlich gesagt steht immer noch richtig schlecht da.
Ja, die stehen auch so schlecht da, glaube ich tatsächlich, also so dieses, weil halt Tschechien so extrem schlecht dasteht und halt so viele Leute aus Tschechien jeden Tag rüberkommen. Das sieht man auch in Mecklenburg-Vorpommern, sieht man das ein bisschen. Und
in Bayern auch.
In Bayern sieht man das auch sehr stark und auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann halt zur Grenze hin nach Polen, wo es dann deutlich dunkler wird. Es gibt halt sehr viele billige Arbeitskräfte, die jeden Tag nach Deutschland reinfahren und die haben das halt weitergemacht und die dann halt den Virus reintragen. Und es waren wohl, das besonders gerne natürlich Pflegekräfte in Sachsen aus Tschechien kamen. Und die dann das halt direkt in die Altenheime getragen haben quasi. Also, ja. Und was dann auch zu so einer extrem hohen Todesrate da geführt hat und so, dass ich jetzt, was ich echt krass finde, dass das in diesem, ich habe irgendwann mal einen Tweet gelesen von jemandem, dem ich traue, aber ansonsten habe ich dass es in Tschechien jetzt in einigen Regionen das Militär eingesetzt wird, um die entsprechenden Krisengebiete abzuriegeln, um den einzudämmen und dass das, wie wenig das hier stattfindet, was im direkten Nachbarland passiert.
Ja.
Dass
hier, Pavel erzählt das ja immer in UKW.
UKW, ja.
Und weil der kommt ja auch aus, oder hat irgendwie Familie immer noch in Tschechien. Deswegen ist so Tschechien immer so eins seiner Lieblingsländer, über das er redet, neben Deutschland und so, das ist auch ganz
wichtig. Ja.
Und Tschechien hat interessanterweise eine ähnliche Erfahrung auch wie Deutschland gemacht, nämlich halt eine ziemlich milde erste Welle, die halt sehr, sehr schnell gebrochen wurde. Mhm. Ich glaube sogar noch milder als bei uns.
Also die sind ja eine Zeit lang so als das Wunder rumgereicht worden.
Genau, ja.
Das ist so, ich weiß noch, als die haben als erste die Masken ziemlich hart durchgesetzt. Oder haben das sogar freiwillig gemacht oder sowas und hatten eine hohe
frühen Lockdown auch.
Durchmischung, also hat. Genau, und hatten das alles schon gut im Griff und ja.
Die zweite Welle war dann halt umso katastrophaler. Und das ist das Interessante, also ich glaube, es ist ähnliche Erfahrung, ja, irgendwie, da kommt dieses Virus, alle sind ganz aufgeregt, wird auf den Notausknopf gehauen und zack, es ist erfolgreich. Und dann denkt man so, ach, so einfach war das. Na dann. na dann, dann ja, dann brauchen wir, ja, brauchen wir gar nicht so, brauchen wir gar nicht so unentspannt sein. Und ich glaube, es war so, so ähnlich, genauso ähnlich haben die auch so das mitgenommen und so diesen Fehlschluss gemacht. So, und dann vielleicht noch ein bisschen krasser vielleicht nochmal bei der zweiten Welle es laufen lassen.
Ich bin mal sehr gespannt, was irgendwann mal, ich hoffe mal, dass das irgendwann, dass wir irgendwann nochmal rausfinden, so ein paar Hintergründe, also über den Virus halt, unter welchen Umständen, weil es gibt ja eben, du hattest das gestern erzählt, dass es halt, es gibt so wahnsinnig viele Länder, wo es halt erstaunlich wenig Fälle gibt eigentlich und wo es halt nicht unbedingt damit zu erklären ist, dass die einfach nur nicht vernünftig messen und mit besserem Wetter oder sowas ist da auch nicht zu erklären, dass das saisonale und so und das wie relativ wenig wir nach wie vor eigentlich über die Verbreitung und die Ausbreitung von diesem Virus wissen. Das ist natürlich, falls wir es jemals erfahren.
Oder zum Beispiel das USA finde ich auch spannend, weil bei denen geht auch gerade, glaube ich, fast in allen Bundesstaaten gerade massiv die Viruslast zurück. Und das, obwohl sich dort auch mittlerweile die britische Variante fast durchgesetzt hat. Und das heißt, und sie haben dort auch eigentlich befürchtet, dass das richtig abgehen wird nochmal mit den Mutationen. Aber im Gegenteil, es geht gerade irgendwie, ohne dass sie jetzt extra irgendwelche Dinge machen, geht das gerade zurück. Niemand weiß warum. So.
Naja, was die halt machen, also die haben halt gerade jetzt gefeiert, dass innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Impfdosen verspritzt haben.
Ja, aber wir sind immer noch bei 10% der Bevölkerung, ne? Also
10%, na, wenn sie 100 Millionen haben, dann sollten sie eigentlich bei mehr als 10% inzwischen sein.
100 Millionen Dosen haben sie schon verspritzt? Achso, okay, ja. Stimmt, da sollten sie eigentlich schon ein Drittel haben, ne? Das sind irgendwie 350 Millionen.
Naja, ein Drittel nicht, weil du musst ja zweimal impfen, aber irgendwie, keine Ahnung.
Ein Drittel erste Impfung dann halt so, ne?
Ja, na, es gibt sicherlich schon einige, die ihre zweite Impfung haben. Und ich weiß halt
Ich glaube, die 10% kann sein, dass es auf die zweite Impfung bezogen war, ja.
Ich weiß in den USA, dass
also und du hast halt eine höhere Durchseuchung da schon, ne? Du hast wahrscheinlich so ungefähr 30% Prävalenz.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also das ist, ich weiß auch nicht, warum das, also das, ja, aber auf jeden Fall ist das, es gibt, wir haben, also eigentlich sagt das nur, was ich gerade die ganze Zeit sagen wollte, wir haben so ein paar Erklärmuster, aber so richtig, so wirklich irgendwie so eine befriedigende Antwort, finde ich, ist da jetzt auch nicht dabei. Und warum stehen die USA jetzt besser da? Ja, sie haben besser geimpft als wir. Das stimmt, aber ist jetzt auch nicht so, dass die gigantisch gut sind oder irgendwie sowas oder dass das schon alle durchgeimpft haben oder dass sie plötzlich einen echten Lockdown durchziehen oder so. Was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass das ganz gut gerettet wird davon, dass einige Bundesstaaten das wirklich ziemlich gut durchziehen. Also ich meine, Kalifornien wird wahrscheinlich so einer dieser Staaten sein. Da weiß ich auch, dass hier, ich folge ja noch unser Coffeeshop Jojo auf Twitter, auf Facebook. Die hat irgendwie mal gepostet, dass jetzt ihre gesamte, so, ja, das gesamte Team, wir machen heute zu, wir gehen jetzt gerade alle, wir sind jetzt gerade alle auf dem Weg zur Impfung. Mhm. Und ich meine, ein Coffeeshop-Besitzer ist jetzt nicht unbedingt, sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die man als allererstes impfen würde. Ich finde es schon gut, dass man die relativ früh impft, auf jeden Fall. Aber es ist halt jetzt, also ich habe schon das Gefühl, dass da relativ viele Leute schon geimpft sind.
Also ich habe jetzt gerade die Ezra Klein Show gehört, da war halt so ein, ich weiß nicht, was das war, ein Epidemiologe oder irgendwie Virologe zu Gast und da haben sie halt so die aktuelle Situation in den USA besprochen und die waren halt sehr, sehr positiv im Sinne von, ne, irgendwie es ist gar nicht so schlimm, wie wir dachten, dass es schlimm wird. Und der Typ hatte halt drei mögliche Hypothesen, also er wusste halt auch nicht, woran es liegt, ne? Aber drei Hypothesen. Das eine war halt tatsächlich, dass eventuell schon ein saisonaler Effekt da ist, ne? Und das, weil er meinte, auch die anderen Coronaviren, also die bereits endemischen Coronaviren, die hätten auch irgendwie ihren Peak irgendwo im Januar eigentlich immer und sind dann immer schon am Abflachen. Und eine weitere war halt eben, dass wir halt einfach sozusagen schon so viel Immunität, also dass die USA schon so viel Immunität hätten, 30% der Bevölkerung halt wahrscheinlich schon irgendwie angesteckt war und jetzt nochmal ungefähr 10% durch die Impfung oder vielleicht sogar durch die erste Impfung und so weiter und so fort, bist du jetzt vielleicht schon so bei 50 zusammengenommen.
Da fehlt irgendwie ja nicht mehr so viel bis zu den 70.
Genau, und auf jeden Fall es ist dann schon so viel Immunität da, dass du einen Effekt siehst, ne, irgendwie in der Verbreitung. Und das zweite und das dritte war, ja, die kommen ja gerade aus einer großen Welle, ne? Und die sind halt sag ich mal gerade haben gerade auf die Fresse gekriegt, so, und wahrscheinlich bis auf den Bevölkerungslevel, dass die Leute so ein bisschen vorsichtig gerade immer noch sind und ja. Dadurch.
Ja. Also ich habe immer so den Eindruck gehabt von den paar Sachen, die ich mitbekommen habe, dass die da schon super vorsichtig sind. Zumindest so in dem gleichen Kreis, in dem so was weiß ich was, so diese ganzen Tech-Leute, dass die waren, da war halt irgendwie im März schon klar, dass die Kindergärten vor August nicht mehr aufmachen werden und sowas. Also so, als hier noch nicht dran zu denken war.
Aber Kalifornien ist noch mal ein bisschen was anderes.
Als klar, Kalifornien. Aber Kalifornien ist halt der bevölkerungsstärkste Staat. Und das ist jetzt macht New York gerade wieder ein bisschen auf. Mal gucken, wie lange
hast du von dem geht. Fall von dem Cuomo mitbekommen, was der jetzt alles um die Ohren, dem fliegt hier gerade alles um die Ohren.
Dem fliegt gerade alles, mal gucken, wie lange der noch durchhält. Ich habe mich nicht detailliert damit beschäftigt, insofern will ich mich jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster
lehnen. Also die aktuelle New York Times, The Daily Folge kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Der Typ ist halt, also schon seit man ihn kennt, ne, also schon seit Jahrzehnten ist bekannt, dass das ein mega Arschloch ist. Ja. Und und ich sag mal, was jetzt alles auftaucht, ne, also das erste war ja natürlich, dass er die Hälfte der Todesfälle in den Pflegeheimen einfach mal verheimlicht hat. Das war der große Skandal.
Ich habe nur diesen sexuelle Belästigungsskandal mitbekommen.
Genau, und die kommen jetzt auch gerade alle raus. Ne? Das ist jetzt irgendwie ein sexueller Belästigungsskandal nach dem anderen irgendwie. Jetzt melden sich alle. Und außerdem seine politischen Gegner, sag ich mal, was der da alles für Kampagnen gefahren hat, das ist echt krass. Also das ist so ein richtiges, es ist so ein richtig, dem ist, der ist so richtig ruthless, also der ist halt so, der macht alles, ja, also und der macht Leute fertig einfach, der macht die richtig fertig, das ist einfach ein richtig, richtig krasses Arschloch, naja, aber der war ja so abgefeiert, ne, während der Trump-Zeit vor allem, weil er so ein bisschen so als so ein Trump-Opponent irgendwie installiert wurde und gefeiert wurde und das immer nach wie vor ist er auch noch ziemlich beliebt irgendwie in New York.
Okay, also wird er noch ein bisschen durchhalten. Weil das sah mir ja zwischendurch so aus, als ob er jetzt sich relativ bald, also so nachdem er dann irgendwie das, den Rückhalt von Schumer auch noch verloren hat hier von dem und von einigen, also Demokraten. Einige Demokraten ihn zum Rücktritt geraten haben, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt noch eine Woche Sache von Tagen, aber die Tage sind schon vorbei.
Ja, das ist so. Ja, also irgendwie die Polls sagen wohl, dass er immer noch eine Mehrheit hat von Leuten, die sagen, also in den Umfragen, dass er nicht zurücktreten sollte. Naja.
Okay. Naja, vielleicht klammert er sich daran fest.
Wahrscheinlich klammert er sich daran
fest. Ja. Wir machen hier übrigens gerade Podcast, wir lassen hier nebenbei Bild laufen. Michi hat sich hat seine Kamera schön glänzend in die Kamera, seine Thermoskanne schön glänzend in die Kamera gestellt. Letzte Mal hat er, war jetzt nur blöder Spruch, weil wir haben nämlich schon beim letzten Mal haben wir einfach mal die Kameras mitlaufen lassen, weil dieses Tool Zencaster, was wir hier im Augenblick nutzen, was jetzt vorhin leider, was hoffentlich gut funktioniert, weil vorhin hat es nicht gut funktioniert. Da haben wir mal die Kameras mitlaufen lassen und Michi hat daraus mal ein Video geschnitten für YouTube und hat das dann online gestellt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Views das hatte. Ich war erstaunt, wie relativ viele Views das innerhalb kürzester Zeit hatte. Ja. Und ich fände es ja cool, wenn wir irgendwie mal eine Variante finden, wie man das installieren könnte als dauerhafte Sache. Da hast du unfassbar viel von Hand geschnitten, hin und her geschnitten, was natürlich dann das Ganze ziemlich verlangsamt hat.
Ja, also ich habe da bestimmt irgendwie einen Nachmittag dran gesessen, das dann zusammenzuschneiden. Und das
genau,
ist,
aber das muss ja gar nicht nötig sein.
Sollte eigentlich nicht, ne? Irgendwie so eine Software, die einfach auch von automatisch sieht, wo gesprochen wird. Also im Endeffekt das macht, was Zoom in der Echtzeit macht.
naja, oder halt einfach einfach.
Wir könnten natürlich einfach auch auf Zoom aufnehmen. Das ginge natürlich auch. Da haben wir halt aber keinen Doppelender. Dann geht das halt alles übers Internet.
Ja, aber man könnte ja auch einfach beide Bilder nebeneinander packen. Irgendein Template hinter und dann, weil es gab so ein paar Leute, die haben sich auch, jemand hat das Feedback gegeben, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn man beide gleichzeitig sehen würde, weil man dann auch immer die Reaktion der Person sehen könnte, die gerade nicht spricht. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Hinweis und das dann kombiniert mit 281 Aufrufe haben wir da. Finde ich dafür, dass es einfach so in deinem YouTube-Kanal vor sich hin schimmelt, schon eigentlich eine ganz okay.
Lohnt es sich, einen eigenen YouTube-Kanal dafür aufzumachen?
Noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich fand das jetzt auch nicht irgendwie, ich fand das jetzt also dieses vor sich hinschimmeln in deinem kleinen Kanal war jetzt auch nicht böse gemeint. Ja, ich weiß, klingt scheiße, aber war jetzt mehr so für einen ersten Versuch, finde ich, ist das echt okay. Und ich will ja sowieso gerne an die Massen auf YouTube ran. Das ist ja, ich bin ja großer YouTube-Fan. Das ist ja, ich mag sie nicht, aber es ist leider eine sehr, sehr gute Plattform.
Du magst die Plattform nicht, aber sie ist leider sehr gut.
Ja, ich finde, YouTube ist definitiv zu mächtig und YouTube ist zu, die verdienen ihr Geld definitiv zu einfach. Die sind zu faul geworden. Ich finde die iOS-App finde ich eine Katastrophe. Also ich meine, ich habe seit einem Jahr wenn ich auf dem iPhone in der App ein YouTube-Video gucke, werden mir die Untertitel eingeschaltet, auch wenn ich es gar nicht möchte. Und seit einem Jahr ist dieser Bug schon drin. Und zwischendurch haben sie es sogar mal, sie haben jetzt inzwischen sogar einen besser sichtbaren Untertitel-Button. Also vorher musste man dann jedes Mal, wenn man die Untertitel ausblenden wollte, musste man auf die drei Punkte aufs Menü gehen, dann musste man da sagen Untertitel und dann irgendwie Untertitel aus oder sowas. Und inzwischen gibt es so einen richtigen fetten in der Toolbar, so einen Button drin, mit dem man dann die Untertitel ausschalten kann. Aber den Bug, dass die Untertitel einfach nicht ständig von alleine angehen, den haben sie immer noch nicht gefixt. Und das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ein Jahr. Und auch auf dem Apple TV, die App ist, da könnte man echt einiges besser machen und sowas. Aber der Content, den sie haben, ist halt gigantisch. Und
ich finde es interessant, dass es gibt ja momentan so dieses neue Buzzword der Creator Economy, ne?
Ja. Yeah.
Weil mittlerweile ja doch halt, und ich finde das YouTube ja eigentlich so ein Vorreiter gewesen, dass halt tatsächlich halt Leute, die Content createn, wie man es heutzutage so schön sagt, ja, irgendwie davon leben können. Das hat jetzt nicht auf YouTube angefangen, aber das war halt, also ich glaube, YouTube hat das erstmal so richtig vergrößert, so das Spektrum.
Ja.
Und mittlerweile gibt's das ja aber auch eigentlich über alle Plattformen hinweg, so dass Leute wirklich da jetzt ein Geschäftsmodell daraus machen, halt Content zu createn. Und im Endeffekt machen wir das ja auch nur halt ohne Geschäftsmodell.
Oder je nachdem, wie man es betrachtet, mit Failing Geschäftsmodell. ja, das ist, ich finde das, ich beobachte das mit einer großen Begeisterung weil es sind halt auch, ich folge halt vielen YouTubern und man kriegt ja dann auch teilweise am Rand so mit, wie die sich professionalisieren und auch wenn die dann erzählen, so irgendwie gerne, wenn sie dann auch nebenbei noch ein Patreon starten, das ist hier diese Spendenplattform, wo Leute Spenden einsammeln können von Fans, so hey, ich habe jetzt meinen Job aufgegeben und ich probiere das hier einfach mal und wäre schön, wenn ihr mich auf Patreon unterstützt und dann kriegst du halt irgendwelche Leute mit, die halt am Anfang das nebenbei machen, ganz normale Jobs haben und dann halt irgendwie ihre YouTube-Videos machen und dann sich irgendwann dazu entschließen, ach, jetzt probiere ich das Ganze mal professionell zu machen. Und das dann offensichtlich durchziehen. Und das finde ich finde ich sehr, 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 sehr cool. Das ist, und da kenne ich jetzt inzwischen einige von, die davon leben können. Und klar, warum auch nicht? Warum sollst du dir von, wenn es möglich ist, einen Fernsehsender von Content zu finanzieren und einen Haufen und einen riesen Behördenapparat, der die Sendung plant und der das dann, und ich meine, da sind ja viele dran, die Geld davon abkassieren. Dann kannst du natürlich, wenn du halbwegs geschickt bist und deine Produktionskosten notdürftig im Griff hast und spätestens wenn du eine 500.000 Subscriber hast, dann geht das offensichtlich. Und halbwegs oft lieferst. Und das ist natürlich schwer, auf diese Zahlen zu kommen, also es ist alles andere als leicht, aber offensichtlich. Also und der Aufwand, den einige treiben, ist unfassbar. Das steht, also ich weiß nicht, kennst du Mark Rober?
Nee.
Der ist auf meinem Schirm ist der das erste Mal aufgetreten. Der hat, fand ich damals auch ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Der hat so ein, die Glitterbomb hat er damals gebaut.
Glitterbomb?
Das ist also quasi in den USA ist das ja so, dass Amazon-Päckchen einfach gerne auf der Türschwelle abgestellt werden oder irgendwelche Pakete. Und dann ist natürlich ein relativ beliebter Sport, dass Leute das einfach klauen. Und was der dann halt gemacht haben, ist so ein, dass du da, wenn du so ein Päckchen geklaut hast, das sah halt aus wie so eine HomePod-Packung, dann hast du die aufgemacht und dann ist da so ein ist Glitter in deiner Wohnung explodiert, überall in jede Ecke und noch irgendwie Furzgerüche und so und das Ganze dann noch aufgenommen worden von einer Kamera, weil er ist ja Videoproduzent und braucht ja Videocontent oder von mehreren Kameras und dann hast du halt die Leute gesehen, wie die dann halt total schockiert sind.
War da in der Box auch eine Kamera noch mit drin oder was?
Eine? Ich glaube vier.
Okay. Dann wurde so aus der Richtung. Box heraus wurde dann das fotografiert, wie dann
nicht fotografiert, live gestreamt.
Gestreamt, ja, meine ich ja.
Also der hatte vier 4K-Videos oder so oder 1080p-Videos. Ich habe neulich
auch. Hat er sich aber ganz schön viel Equipment klauen lassen dann.
Ja, da hat er sich im Zweifelsfall. Na, was das Lustige ist daran, dass die Box halt auch so gebaut war, dass sie halt dann irgendwann fängt ein Countdown an. Und wenn du den halt vergehen lässt, dann, also und die Leute ahnen zu dem Zeitpunkt, okay, gleich passiert was wirklich Schlimmes. Und dass die meisten Leute die Box einfach schnell entsorgen und da es einen GPS-Sender drin hat, konnte er die einfach relativ viele von den Dingern tatsächlich wohl aus dem Müll wieder einsammeln. Ich finde, also gerade dieses Video fand ich sehr grenzwertig, weil es halt, naja, es ist halt ein rich white dude, der halt ärmeren Menschen, weil die meisten Menschen klauen das ja nicht aus Spaß und aus Laune, sondern weil sie halt oft keine anderen Möglichkeiten haben. Und dann halt siehst dann irgendwelche armen Leute, die halt irgendwas geklaut haben und die jetzt doof dastehen. Und ja, so hin und her, keine Ahnung. Und der hat ein Video gemacht über, worum ging's da? Das war genau die Elephant Toothpaste. Also es gibt halt, du kannst halt irgendwie zwei Chemikalien mischen und die reagieren unfassbar schnell und dann hast du so ein entsteht unfassbar schnell so was Schaumartiges, was dann so.
Ach ja, ich kann mich erinnern, ja, ich kenne dich ja.
Und der hat quasi wollte den größten Elephant Toothpaste der Welt. War
das
auch
dieser Villa, wo sie da im Garten. Wo das
genau,
alles
genau.
Voll Schaum, das habe ich, glaube ich, gesehen, ja.
Und wo dann noch irgendwie ein Kind eingeladen wird, was gerade eine Chemo überstanden hat, was dann dessen Geburtstag da noch gefeiert wird, ohne dass er es weiß und so und alle möglichen Sachen. Und es ist einfach, das ist eine Fernsehshow, wie sie Sat.1 oder RTL in ihren besten Zeiten vielleicht nicht zustande bekommen hätten. Das ist einfach gigantischer Produktionsaufwand, der hat da ein Riesenteam hinter. Der hat viele Kameraleute, der hat wahrscheinlich auch einen Kran da stehen, der hat all das, wovon viele, viele, viele Fernsehmacher nur träumen können. Und woran man sieht, dass es offensichtlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert, das ganze Zeug. Und ich habe neulich nämlich ein Video gesehen von der Typ, der diese Glitterbomb gebaut hat für ihn, speziell dafür, der hat nämlich einen eigenen YouTube-Channel, der auch sehr, sehr sehenswertig ist, der heißt Sean Hackman, keine Ahnung. Und der ist halt so ein Typ, der was ich halt auch so Hardware selber baut und so und irgendwelche Platinen zusammenbaut und sowas. Und der hat dieses Ding gebaut und der hat das 3D gedruckt und hat dann seinen ganzen Prozess, was er da gemacht hat und wie er die Telefone, weil es sind halt die Kameras stecken im Telefon drin, wie er die Telefone ausgesucht haben, was so die Probleme waren und so diese ganzen Sachen. Und ja, da steckt alles, was ich sagen wollte, da steckt offensichtlich sehr, sehr viel Geld drin. Ja.
Aber das ist halt das Interessante, ja, gar nicht mehr so viel, ne? Also, wo du jetzt meintest mit den Produktionsbudgets.
Ja.
Also durch diese Smartphone Revolution sind ja wirklich gute Kameras auch einfach vergleichsweise spottbillig geworden, klar, ne? Und vor allem dann auch kompakt und klein und du kannst sie überall verbauen, du kannst halt, irgendwelche Szenen von verschiedenen Winkeln gleichzeitig aufzunehmen, das ist heutzutage überhaupt kein Problem. Ich hätte jetzt auch überlegt, ob ich jetzt irgendwie hier noch nebenbei einfach mein Telefon hier nochmal irgendwie von einem anderen Winkel hier nochmal nochmal aufnehme, weil dann habe ich nochmal ein Gegenschnittbild, ne, irgendwie für etc. Kann man ja auch machen.
Klar, das ist,
weil ich meine, hey, ich habe einfach die Kameras. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, hier noch eine Kamera. Ach, ich hätte zur Not hätte ich auch drei Kameras, weil ich habe an meinem Laptop habe ich auch noch Kamera. Könnte ich die aufstellen? Und dann könnte ich mich hier aus drei Perspektiven filmen, ohne dass ich jetzt irgendwie was investiert hätte, sondern das ist einfach der Standard, dass man so drei Kameras hat.
Das ist gar keine Frage. Was ich da eher als das Problem sehe oder als die teuren Sachen sehe, ist halt, der musste halt jemand bezahlen, der eben diese Box baut. Und das hat offensichtlich Wochen, wenn nicht Monate gedauert, die zu konstruieren und fertig zu bauen und sowas. Dann weiß man natürlich nicht, ob er zwischendurch mal was anderes gemacht hat. Der braucht halt diese Elephant Toothpaste, dieses Ding, da hat er halt mit mehreren Leuten und die haben da, und der ist dafür eingeflogen worden. Der ist dann auch für die entsprechenden Sendungen war der offensichtlich dabei. Da hat er nämlich noch erzählt, das war nämlich am Beginn des Lockdowns und wie er dann plötzlich mittendrin weil er ist Kanadier und er wusste nicht mehr, ob er wieder nach Kanada zurückkommt, wurde dann halt relativ Hals über Kopf. Also da steckt ein großes Produktionsteam mit einer Menge Planung dahinter auch und da werden Handwerker gebucht über einen längeren Zeitraum und sowas. Also das sind die teuren Sachen. Dass man da fünf Kameras hinstellt oder zehn und noch 50 Drohnen über den Himmel schweben lässt, das sind dann fast die kleinsten Kosten. Aber ja, das stimmt. Ich habe neulich auch so ein Video darüber gesehen.
Aber das wäre damals halt die größten Kosten gewesen, weil so eine Fernsehkamera, ja, die hat einfach mal irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro gekostet oder so. Und davon
eine vernünftige Fernsehkamera hat deutlich mehr als 20.000 Euro gekostet.
Ich weiß gar nicht so genau, wie viel die kosten, ehrlich gesagt.
Die sind unfassbar teuer gewesen. No. Aber auch das Ganze drumherum, also ich meine, die Sendelizenz, die Antennen, die Satelliten, die
der
oben
Funkwagen.
Die Satelliten, die irgendwo schweben und das Signal zu dir runterbringen müssen, was ja auch finanziert werden muss über das ganze Zeug. So diese ganzen Sachen, das fällt ja alles heutzutage weg. Das war auf Veritasium auch jemand, der als kleiner YouTube-Channel irgendwann mal angefangen hat und inzwischen wahrscheinlich davon sehr gut lebt. Der hat darüber berichtet, dass es halt, oder von dem habe ich ein älteres Video jetzt wieder gesehen, dass halt Videoaufnahmen, die gibt's halt erst seit den 70ern. Das war halt vorher, man konnte Fernsehbilder übertragen, aber es gab keine Technologie, oder ja, 17 ist es dann massentauglich geworden, aber seit den 60ern, also relativ spät erst, ist die Möglichkeit überhaupt erfunden worden, ein Fernsehbild aufzuzeichnen.
Auf Magnetband dann so, ne? Ja.
Genau, und was die halt vorher gemacht haben, ist, die Shows waren live und in den USA war es halt, gab es ja verschiedene Zeitzonen und du wolltest halt dasselbe Programm haben, aber musste halt zeitversetzt sein. Und was die gemacht haben, die haben eine Filmkamera vor den Fernseher quasi gestellt, haben das Bild abgefilmt, haben das dann den Film schnell entwickeln lassen, wieder zurückgeholt und haben den dann in den Projektor gepackt und haben das Bild dann wiederum mit einer Fernsehkamera abgefilmt und haben das dann ausgestrahlt. Und so wurde das war dann damals das, dieses zeitversetzte Fernsehen war mit Abstand der größte Verbraucher von Filmmaterial in den gesamten USA. Und dann kam halt irgendwann dann kamen irgendwann Maschinen dafür, die haben halt komplette Räume eingenommen und haben halt Millionen gekostet, aber das war halt immer noch billiger als dieses ganze Abfilmen die ganze Zeit über. Und dann irgendwann kam die VR. Und heute haben wir eben, jeder hat in der Tasche ein Gerät stecken, das Aufnahmen machen kann, die vor ein paar Jahren nur Kinofilme hatten. Das ist, und wir können streamen. Das ist sowas, wo ich dann neulich habe ich mit meiner Mutter.
Können wir nicht, Face. Wir streamen schon wieder nicht, Max, nein.
Stimmt, wir streamen nicht, aber ich hab neulich mit meiner Mutter übers 5G-Netz in HD gefacetimed, was halt absurd ist. Das ist halt, ich kann halt auf der Straße spazieren gehen und dabei mit jemandem telefonieren in einer dramatisch besseren Qualität, als ich vor 10 Jahren noch Fernsehen hatte. Das ist schon krass.
Praktisch jede Auflösung, die wir heutzutage benutzen, ist besser als Fernsehen, ne? Das muss man schon so sagen.
Klar. Aber wie gesagt, vor gar nicht langer Zeit.
Das stimmt, ja. Was ich noch interessant fand, es gab jetzt gerade so einen Clip auf Twitter, habe ich auch gerade geshared, von so einer TikTokerin. Die hat so ein Video, also die hat einfach mal gezeigt, wie sie ein Video macht, ne? Mhm. Das war super abgefahren. Also du kannst irgendwie bei TikTok kannst du irgendwie so einen Song auswählen und dann, wenn du dann halt auf Aufnahme so auf diesen Knopf drückst, ne, den hältst du ja gedrückt. In dem Moment geht dann sozusagen der Song auch gleichzeitig los, dann kannst du halt sozusagen lippensynchron mitsingen. Sobald du aufhörst, hört auch der Song auf. Und dann hat sie halt einfach mal gezeigt, wie sie in einer Einstellung ein ganzes Video macht, mit mehreren Schnitten. Ne? Und dann war das halt wirklich so, das war dieses dieses Lied, auf jeden Fall, keine Ahnung, hat sie da halt so dabei immer so mitgesungen, so. Und dann immer die nächste Szene, so einmal umgedreht, dann so eine Sonnenbrille aufgemacht und dann so so ein Schnitt, ne, und dann einmal so ein Schnitt und dann nochmal so ein Schnitt, dann irgendwie
du hältst den Button so lange und dann so lange läuft die Musik und dann lässt ihn los und sobald den Button wieder drückst, geht die Musik genau an der Stelle weiter und dann hast du automatisch und dann wird's direkt aneinander
gestellt. Und du machst dann halt genau getimed diese Bewegung und dann hat sie halt wirklich in einer Einstellung, ja, hat sie halt sozusagen das ganze Video gemacht, ohne einen einzigen Schnitt und hat sie das Resultat gezeigt und das war abgefahren. Also sie halt so wirklich total abgefahrene Effekte, wie sie so ihren eigenen ihren eigenen Kopf aus der Sache macht, wie sie sich irgendwie so eine Sonnenbrille ins Gesicht zaubert und ein Head und ein Dings und so und sah halt richtig produziert aus und richtig geschnitten aus, ja, aber das hat sie halt ohne irgendeinen Schnitt, sondern einfach so irgendwie. Also es war, dann habe ich gesagt, alter Schwede, das ist einfach eine Kunst, ja. Also
ja.
Da war ich richtig beeindruckt.
Das ist so wahnsinnig, was diese Verbesserung der Produktionstechniken und was dieses, ich meine, dieses
auch Vereinfachungen der Produktionstechniken.
So, ne? Ja, aber halt auch die Verbilligung, also es wird billiger. Also nicht nur, dass es billiger ist, es kostet quasi nichts mehr von einem Schlag auf den anderen. Also das kann jeder machen. Und halt auch ich probiere was und kann das Ergebnis sehen. Ja. Effekte sind halt gigantisch. Und ich finde das, ich bin ja Softwareentwickler, ich habe jahrelang in native iOS-Apps entwickelt und jetzt entwickle ich halt zurzeit sehr viel React Native oder ausschließlich React Native. Und bei React Native, das ist ein JavaScript geschrieben und das Schöne daran ist, man kann einfach, also während man bei klassischer nativer Softwareentwicklung muss man halt, man schreibt ein bisschen Code, dann muss man das speichern, dann muss man die App neu starten, dann muss man in der App zu der Stelle, die man testen wollte, die man ausprobieren wollte, dann guckt man, ob es funktioniert oder nicht. Und dann stellt man fest, ja, ist noch nicht so, wie ich es wollte, fehlt noch was, und dann muss man halt den ganzen Prozess wieder von vorne anfangen. Und bei React Native, die haben sowas, das nennt sich Hot Reloading. Also es gibt verschiedene Techniken da. Und das führt dazu, du speicherst das und dann wird direkt in der App, die App wird neu geladen, die flasht kurz und dann siehst du den neuen Inhalt. Und du brauchst meistens nicht zu dem Screen navigieren, sondern bist halt direkt wieder da. Und gerade wenn du irgendwie sowas Grafisches probierst, ich probiere nochmal aus, wie sieht denn das 10 Pixel tiefer aus? Zack, bist du da. Hast du 30 Sekunden locker gespart gegenüber so dem klassischen Ansatz, wo du erst und speichern und neu bauen und starten und hin. eher eine Minute. Und das ist natürlich was, was sich unfassbar schnell aufaddiert. Und das sind so diese Effekte, die sich so aufsummieren, die sich die Leute experimentierfreudiger machen und die dann halt dazu führen, dass man sehr, sehr schnell Sachen ausprobieren kann. Und das ist, glaube ich, das ist halt dieses, ich meine, klar, von einer klassischen Filmkamera, wo man halt einen Film machen, wo man Aufnahmen machen musste, den Film entwickeln und dann erst das Ergebnis sehen konnte, versus heute, wo man quasi das Bild sieht, während man es aufnimmt, liegen natürlich Welten dazwischen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch, ich meine, wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann kannst du es ja 100 Mal nochmal versuchen und außer ihrer Zeit hat es ja nichts verloren. Ja. Das ist halt, und klar, dementsprechend viel wird damit auch experimentiert.
Und dann lernst du vielleicht auch irgendwann so von der Kameralinse her zu denken, ne? Und sozusagen von dem Aufnahmeknopf her zu denken. Und zu planen, ja, das ist ja, dann logisch. Das geht dann so ein Fleisch und Blut über, dann wahrscheinlich bei so Creatern, die das halt die ganze Zeit machen. Und das ist dann schon echt ganz abgefahren.
Ich glaube, ja. Das sind so die eigentlichen Effekte, wo dann die Digitalisierung wirklich so reinhaut. Das ist halt so diese Effekte, also es hat halt, ich habe mit jemandem, der bei einem Ministerium arbeitet, mich neulich unterhalten, hat so erzählt, ja, bei uns sind auch einige sehr konservativ und sowas. Und so zum Beispiel für irgendwelche Formulare muss es immer noch irgendeinen analogen Weg geben, weil es hat ja nicht jeder ein Smartphone, wir können nicht alle zwingen, das irgendwie online zu machen. Und er meinte natürlich, ja, das ist natürlich ganz schön teuer, weil dann musst du irgendwie eine Person da sitzen haben, die dann im Zweifelsfall diese Formulare im Empfang nimmt und sowas und so. Aber das ist ja gar nicht, das ist ja erstmal die erste Stufe, das ist erstmal die naheliegende Stufe. Die zweite Stufe ist ja erst, wenn Dinge erst überhaupt möglich werden, dadurch, dass du diese neue Technologie hast, in, was weiß ich was, bei irgendeinem dämlichen Formular, dass man vielleicht die Zahl der Fragen erhöhen kann oder verbessern kann oder dass man nochmal nachfragen kann oder dass man Erklärvideos dazwischen schaltet oder sowas. Und das ist halt sowas wie YouTube, sieht erstmal, ja, wo ist das was anderes als Fernsehen? Und jetzt sehen wir, es ist was sehr, 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 sehr anderes als Fernsehen, ja, weil es halt Player ermöglicht, die vorher niemals einen Zugang zu diesem Medium hatte und die sich halt ausprobieren können und halt Content produzieren, der
apropos sich dran gewöhnen und neue Sachen ausprobieren. Mir fällt natürlich gerade ein, wir sind ja jetzt hier mit Video, da kann ich das ja auch einfach mal zeigen. Also.
für manche zumindest.
Kannst du mal das lesen?
Nee, kann man nicht. Nee, mach mal nicht. Ja, man sieht so ein bisschen, aber Michi.
Okay, ja.
Die absolut meisten unserer Konsumenten, unserer User,
ja,
machen das nach wie vor per Audio und
ja, aber das ist doch dann jetzt, wir müssen nur Incentives machen, dass die Leute jetzt
ach so. Like genau. And subscribe.
Und das ja, ich finde das auch interessant, also die Leute, die jetzt halt irgendwie nur Audio hören, die sehen ja gar nicht, dass ich hier nackt sitze, ne?
Jetzt hast du den ganzen Incentive wieder kaputt gemacht.
Ja, nein, ich meine, ich...
Nein, keiner glaubt, dass du da, wenn wir es wirklich auf YouTube stellen wollen, dann glaubt keiner, dass du das... Aber wer weiß, wir haben ja gar nicht gesagt, auf welche Streaming-Seite wir es packen. Das ist jetzt vielleicht irgendwie auch so ein, könnte ja so ein Fetisch sein, dass man...
das ist auf jeden Fall...
Nackte Podcasts.
Es wird auf YouPorn, Podcasts nehmen auf YouPorn.
Ja, das ist... Es gab auch mal, das fand ich ein sehr schönes YouTube-Experiment. Da musste man quasi, es waren zwei YouTuber, die haben das zusammen gemacht und die haben halt dieses berühmte, dass das Wasser im Abfluss in die andere Richtung geht, auf der Südhalbkugel. Das haben die nachgespielt. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist nicht der Fall, dass das Wasser auf der einen Seite in die Richtung und auf der anderen Seite in die Richtung geht.
Das Gerücht hat haben die Simpsons in die Welt gesetzt, ne?
Die haben das nicht in die Welt gesetzt. Ich kannte das schon vor den Simpsons, sagen wir so.
Okay.
Aber es stimmt doch. Aber es stimmt natürlich nicht auf der Ebene, sondern was du halt machen musst. Also die haben dann in ihrem Keller haben die dann einen betonierten Bereich gefunden und haben dann Wasserbecken hingestellt und haben das dann über Nacht das Wasser ruhen lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass es halt, wenn das Wasser dann dadurch, dass es auf der Erde ist sozusagen, dann kriegt es einen Drall Und wenn das ganz ruhig ist, dann kannst du diesen Effekt tatsächlich sehen. Und dann ist er da. Und die haben halt zwei dieser Videos gemacht mit diesen kleinen Planschbecken und haben dann das Wasser rausgelassen und haben Lebensmittelfarbe reingemacht, damit man auch die Verwirbelung sieht. Und dann war das Video so geschnitten, dass du quasi dein Bildschirm ein YouTube-Video links, ein YouTube-Video rechts, und dass du die beide gleichzeitig laufen lassen musstest. Und dann hattest du eine gemeinsame Geschichte, was ich auch sehr, sehr schön fand. Mhm.
Gab's noch diese tollen Experimente von, man verabredet sich mit Leuten auf der anderen Halbkugel, ne, also so, sozusagen diametral auf der anderen Seite der Erde, ja. Eine Brötchenhälfte auf den Boden zu legen. Das Earth Sandwich, ja.
Genau.
Finde ich einfach super.
Aber wie hieß der? Wie hieß denn der, der das erfunden hat? Den habe ich geliebt. Ah, der war so einer der Ersten, der das gemacht hat.
Das ist nicht gut, ja.
Der hat ständig irgendwelche Videos rausgehauen. Die waren so Briefmarkengröße damals noch. Ich habe ihn irgendwann mal so ein TED-Vortrag von ihm gehört, der fantastisch war auch, wo er dann irgendwie so, also einer der schönsten Pointen, die ich, muss ich jetzt leider hier erzählen, nehmen. Ja, viele Leute fragen mich ja, sag mal, wie verdient man damit eigentlich Geld? Wie willst du davon leben? Und dann sage ich, Mom, Dad. Das ist halt so was.
Manche Leute fragen, ja.
Genau, manche Leute fragen das. Aber der war das auch, der hat großartige Sachen gemacht. Der macht auch jetzt noch einen YouTube-Channel, der ist leider nicht ganz so großartig. Ist immer noch gut, aber
manchen wirklich guten Leuten, denen geht dann irgendwann die Ideen aus, ne? Irgendwie hat man dann schon das Gefühl, dass so.
Na, ich glaube, was denen eher ausgeht, ist, dass die ausbrennen. Ich glaube, es gibt halt auch viele davon, die halt so viel Zeit da reinstecken, dass du ausbrennst.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß nicht, hast du das? Also ich hatte das definitiv irgendwann mal in Bezug auf Twitter, so dieses, und das ist ja relativ wenig Arbeit, aber sich irgendwelche lustigen Sprüche für Twitter auszudenken und da auch immer vorne dran zu sein und sowas, was ich eine Zeit lang wirklich, ist jetzt schon sehr, sehr lange her, wie man der Qualität meiner Tweets ansieht, also aber früher habe ich da wirklich mal echt viel, viel Gedankenzeit reingesteckt, so jeden Tag. Und
back in the days, als man sich noch Mühe gegeben hat beim Twitter.
Ja. Ist noch jemand
gelesen? Ich weiß noch, wie wir uns damals immer so gebettelt haben. So, ey, ich hab 3 Likes, Alter.
Ich weiß noch, wir saßen irgendwann.
Fafs hat man gesagt damals.
Fafs, genau. Ich weiß, und das war ja, das Twitter konnte das ja gar nicht anzeigen, sondern musste ja irgendwelche Third-Party-Seiten. Fava hieß das eine,
Und Fafstar.
Fafstar war irgendwann mal weg vom Fenster. Genau. Und dann kam dieses Favor oder sowas. Und ich weiß noch, ich saß mit dir irgendwann mal bei einem Bier und du hast wie ein Heroinabhängiger die ganze Zeit auf deinem Telefon Reload geklickt und immer nur nach mehr Sternen geguckt. Das war
damals, als wir noch die Sterne abhängig.
Genau, als die Sterne noch unsere.
Also da haben sie das jetzt in Herzen umgewandelt, seitdem wir nicht mehr abhängig. Das ist ganz interessant. Also ich meine mal ohne Scheiß, was wir damals so als Erfolg gewertet haben, waren halt so mehr als 3 Likes oder so. Ne, das war halt so wow, krass. Und oder sagen wir mal so, dann in der besten Zeit dann irgendwie so mehr als 10 Likes. Wow. Und ich glaube, so dann war irgendwie so das Höchste der Gefühle war dann irgendwie 100. Das war dann halt so far off so.
Ich habe ja eine Zeit lang war ja mein Tweet, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen, war ja so der erfolgreichste deutsche Tweet eine gewisse Zeit lang mit irgendwie exorbitanten 600 Pfaff-Sternchen.
600.
Ja. 600. Und ich habe jetzt neulich mal geguckt, wie viel der inzwischen hat. So ist gar nicht so irre viel. Ich glaube 2000 sind's oder sowas, was natürlich immer noch sehr, sehr viel ist, aber was andere so klick, 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 fast ja. Automatisch wegkriegen. Ja, ja. Aber halt, was halt so lange nachdem seine Zeit vor, also hin und wieder kriege ich das dann mit, dass der jetzt plötzlich mal wieder, irgendjemand hat den mal retweetet. Neulich hat Andreas Schepers hat den retweetet, so mit, ich wäre dann jetzt soweit. so als die nächsten Lockerungsmaßnahmen beschlossen worden sind oder sowas. Da hat er nochmal so ein paar.
Ach, gerade sind
er alle. Er hat nochmal so hin und wieder mal so seine Wellen.
Ich meine, wir mussten jetzt aufgeben. Jetzt sind wir alle, glaube ich, gerade politikverdrossen so, und zwar so richtig.
Ja, also jetzt, sie haben sich nochmal ins Zeug gelegt, haben dazugelernt, die Politik hat echt dazugelernt.
Auf jeden. Sie haben es geschafft, auf jeden.
Sie haben ihre Besten aufgefahren. Ja. Scheuer und Spahn.
Aber ich sag mal so, und überhaupt das, was auf Twitter geht, das ist ja eigentlich auch überhaupt nichts, wenn man sich das mal so vergleicht mit dem, was so auf Instagram abgeht, ne? Und ich habe jetzt letztens, ich muss auch so sagen, ich bin auch überhaupt nicht mehr so richtig up to date, was so gerade innen ist und so. Und ich glaube, so mein bester Zugang zu der Populärkultur, die so existiert, ist momentan immer noch, dass ich irgendwie Eva Schulz irgendwie auf Instagram folge. und die macht ja auch mal ihren Podcast da, Deutschland 3000, wo sie halt so mit auch verschiedenen Leuten, auch so Prominenten spricht, ne?
Ja. Yeah.
Prominente, weil ich kenne da einfach immer nie irgendwen. So. Also, Und dann irgendwie, keine Ahnung, war da letztens halt so dieser Typ, der heißt so Tommy Schmidt. Ich habe keine Ahnung, wer da ist, so irgendwie, aber sie irgendwie, ja, hier mit Tommy Schmidt geredet, ja, yeah, krass und so. Und ich so, okay, interessant.
Jetzt Tommy Schmidt.
Bin dann so auf sein Instagram gegangen, so, kannte ich halt nicht. Steht auch irgendwie auch gar nicht richtig dran, was der macht. Ich weiß bis heute nicht, was der macht. Ja. Aber auf jeden Fall, seine fucking Bilder haben mehrere hunderttausend Likes pro Bild. So, und zwar für so völlig so irgendwie, keine Ahnung, er sitzt irgendwo auf dem Auto oder was, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob das ein Rapper ist oder ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so, das sind, weißt du, so, das ist halt kein interessanter Spruch oder so. Das ist einfach irgendwie so ein Selfie. Dann irgendwie 350.000 Likes und aber so als Standard. So, nicht.
Ja.
Wahrscheinlich die Ausreißer sind dann wahrscheinlich so jenseits die Millionen oder so, ne? Und das sind so, ja, das sind einfach andere Dimensionen heutzutage, glaube ich.
Ja, die Jugend heute. Wir hatten ja noch nichts.
Ja.
Wir hatten 140 Zeichen, das war noch nicht mal 218.
Aber ich gucke dann auch so auf sowas und denke mir immer so, sag mal, bin ich eigentlich irgendwie, bin ich so raus? Also, dass halt so Leute so populär sind. Und ich aber gar keine Ahnung habe, wer die sind und
Ich finde das eher was Positives. Also ja, ich bin so raus für meinen Teil, weil ich wüsste nicht mal, wie ich darauf kommen sollte. Also sofern das jetzt nicht irgendwie in meiner Social Media Blase mal aufschlägt, kenne ich diese Leute halt auch nicht. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, dass so gigantische Kulturbereiche oder Gesellschaftsbereiche sich abspielen kann und ich sie nicht mal wahrnehme. Ich nicht mal weiß, dass sie existiere.
Und ich frage mich auch, ob das an unserem Alter liegt oder an unserer Demografie oder unseren Interessen oder aber auch vielleicht daran, dass durch das Internet mittlerweile die Öffentlichkeit noch einfach so fragmentarisch geworden ist, dass es ganz normal ist, dass man halt sozusagen den Star von nebenan halt einfach nicht mehr kennt. So, ja, also
ja, ich glaube, das ist auch Teil des Ganzen. Und das ist ja fast automatisch. Wie soll das denn anders sein, wenn du also eigentlich ja, es gab ja lange Zeit so diese Longtail-Theorie, dass halt so, es gibt halt die wenigen Großen und gerade im Musikbereich ist das ja nach wie vor, glaube ich, sehr, 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 sehr stark so. Dass halt einige sehr, sehr große, sehr, sehr, sehr gut verdienen und quasi der ganze Rest nicht.
Ja, ja,
ich wette, das ist
Power Law Distribution, ja, klar. Ist überall, also auch auf Social Media kannst du es überall sehen, ja.
Aber ich würde mal vermuten, dass es da nicht ganz so stark ist, weil es halt diese Gatekeeper nicht gibt. Und oder sie halt deutlich noch nicht da sind. Ich glaube, die Musikindustrie hat nach wie vor einen sehr, sehr, sehr viel größeren Einfluss auf das, was sich im Musikbereich abspielt, weil YouTube hat ja mit niemanden irgendwie wahrscheinlich haben sie mit einigen Leuten inzwischen schon Exklusivverträge, aber im Musikbereich ist es ja nach wie vor so, du hast diese vier großen Player und wenn du die nicht an Bord hast, dann bist du nichts und die bestimmen halt deine, was du machen kannst und was nicht.
Ja, halt den Musikkatalog, genau, ja.
genau, hier hast du unseren Musikkatalog. Aber die stellen natürlich dann auch entsprechende Bedingungen und verhandeln sich dann irgendwas rein und sagen dann auch, aber so nicht hier. Und das wollen wir mal nicht, dass das hier irgendwie abgeht und so eine Späße. Und also natürlich, um sich die Taschen voll zu machen, aber auch indem sie sich halt irgendwie, indem sie natürlich sagen können, ja, mach den Konkurrenten mal nicht so groß oder im Zweifelsfall halt nur featured mich mal direkt auf der Startseite. Das halt dann irgendwie als so ein Soft und damit kannst du es natürlich.
Und das ist interessant, ne?
Also hast besser den Daumen drauf.
Eigentlich sollte man ja glauben, dass halt diese Gatekeeper-Geschichte, das ja gar nicht mehr funktionieren sollte im Zeitalter des Internets. Weil im Endeffekt kann ja jeder, also kann ja jeder jetzt irgendwie sich ein Mikrofon nehmen und sich vor die YouTube-Kamera stellen und halt einen coolen Song aufnehmen und dann halt irgendwie damit berühmt werden. Aber und theoretisch kannst du auch mit deinen Songs jetzt auch jenseits der Verlage auf Spotify stattfinden. Das geht. Die haben da gibt's so Agenturen, die dich da reinbringen können.
Klar. Das kannst du auch uns selber machen.
Nee, das geht nicht so einfach. Also da gibt's tatsächlich du kannst nicht alleine selber irgendwie bei Spotify was einstellen, das geht nicht.
Also das finde ich dann, also ich dachte, das ginge, aber wenn das nicht ginge, das wäre ein Zeichen dafür, wie krass ausgeprägt der Gatekeeper nach wie vor ist, weil bei YouTube ist
gar kein Thema. Es gibt neue Gatekeeper da irgendwie so auch gerade bei Spotify und das sind irgendwie so Agenturen irgendwie, keine Ahnung, wie da deren Lizenzmodell mit Spotify ist, aber auf jeden Fall musst du über diese Agenturen gehen. Ich habe so ein Buch gelesen über Spotify, also im Rahmen meiner Plattformtheorie Buch, ne, wo die das da ein bisschen erklärt haben und wo sie es auch ausprobiert haben, so Forscher haben halt irgendwie dann versucht, da irgendwie so Songs unterzubringen. Und da gibt's auch ganz viel Müll, ne, irgendwie, der dann halt über diese Dinger gemacht hat. Und im Endeffekt sollen die eigentlich auch so eine Art von Qualitätsprüfung machen, aber im Endeffekt passiert das nicht, sondern meistens zahlst du denen irgendwas und dann bringen sie dich auf Spotify, so. Oder die kriegen dann irgendwelche die kriegen dann irgendwie was ab von den Einnahmen.
Ich habe vorhin hat
dein Johnny Bild ist gerade eingefroren, interessanterweise.
Ah, ja, hier auch.
Mist. Meins auch?
Nee, mein Bild ist bei mir hier auch eingefroren. Ach so, okay. Na toll. Siehst du, können wir doch kein Video machen. Haben wir hier großartig angekündigt. Mal gucken, ob das nochmal losgeht. Warte mal, ich kann ja mal meine Kamera ausmachen und wieder an. Mal gucken, ob das was bringt. Nee, bringt überhaupt nichts. Ah, das Icon ist auch weg. Also die Kamera ist ausgegangen tatsächlich. Merkwürdig. Na gut, dann schalte ich einfach mal meine Kamera hier ab.
Nee, mach mal wieder an, weil dann kann ich wenigstens dein Bild sehen. Dann bist du zwar eingefroren, aber dann blicke ich nicht so ins Nichts.
Okay. Und das war ein Guardian-Artikel darüber, why bands are disappearing. Ich habe nicht viel mehr als die Überschrift gelesen, young people aren't excited by them. Und das ist so ein Eindruck, den ich schon seit einiger Zeit habe, dass so irgendwie, dass so dass Musik das coole Ding, ich muss mal jetzt das Fenster hier so übersehen, dass ich mich nicht die ganze Zeit sehe, da so im Halbanschnitt, dass Bands irgendwie so zu unserer Jugend waren ja Bands so das große Ding. Und wenn du halt irgendwas auf dich gezählt hast, dann hast du eine Band gegründet und die Band. Und heutzutage, wer würde, also machst du auch ein Startup oder machst ein Twitch oder wirst YouTuber oder Instagrammer oder weiß der Teufel was. Aber ich glaube, so Bands ist auch so ein bisschen durch. Und zumindest im Augenblick gerade, das heißt ja nicht auf Dauer. Und die Leute, die noch so, und wer hört heute noch Radio? Ein paar alte Leute wahrscheinlich, oder wahrscheinlich also nicht ausschließlich, aber eher überproportional alte Leute, die halt auch keine neue Musik mehr hören. Und damit ist das vielleicht auch einfach so, naja, ist halt so. Ist halt vorbei. Erstmal. Weil halt spannendere Sachen sind. Und ich habe lang niemand mehr über eine Band reden hören, aber ich hatte ständig Leute über Podcasts reden oder
sowas. Ja, es hat sich auch ein bisschen diversifiziert, auch so sozusagen die kulturellen Leitmedien der Jugendkultur. Also einerseits natürlich nehmen, glaube ich, Computerspiele einfach einen wahnsinnig riesengroßen Zeitfenster ein. Dann halt solche Sachen wie eben ja Twitch, YouTube, Instagram hast du nicht gesehen, TikTok natürlich. Und da bleibt ja gar nicht viel, Platz für Musik eigentlich.
Ja, ne? Eben. Wann willst du die konsumieren? Und wenn du unterwegs bist, dann hörst du einen Podcast.
Stimmt, Podcasts kommt dann auch noch hinzu. Wobei ich glaube, Podcasts sind so bei Jüngeren gar nicht so, also so Audio-Podcasts, ich glaube, das wird da nicht gar nicht so groß konsumiert.
Also mein Eindruck ist so, also ich kenne diese Leute jetzt nicht, aber ich habe schon das Gefühl, das sind natürlich
Leute,
nicht... Diese jungen Leute, die hören natürlich nicht uns, gar kein, oder doch, sie hören ja auch mal jetzt.
Wir haben doch letztens mal irgendwann gefragt, genau. ob hier junges Volk anwesend ist.
Und es ist junges Volk anwesend.
Aber das waren natürlich Einzelstimmen. Es gibt durchaus junge Leute, die auch, sag ich mal, so viel Geschmack haben, dass sie weben.
Dass sie die qualitative, hochwertige, die reifere Meinung im Podcast mit je noch hören.
Den reiferen Rand.
Wir haben noch gerahnt, wir hatten noch gar keinen.
Kunst des Rahntens.
Ich glaube, das ist bei... Warum sollten junge Leute keine Podcasts hören? Das ist ja...
Wahrscheinlich doch. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch bestimmt auch, sag ich mal, auch Angebote, die irgendwie ein bisschen fresher und so sind als wir.
Ja, oder vielleicht, also ich meine, ein gutes Informationsangebot ist ja auch... Ich habe ja auch schon als junger Mensch gute Informationen zu schätzen gewusst. Das ist ja bei der heutigen Generation sicherlich in großen Teilen nicht anders. Also ich glaube, also klar, natürlich nicht bei allen. Es gibt vielen Leuten, denen es total wurscht ist und die halt das nicht interessiert. Aber Kolja ist wahrscheinlich der größte Podcast-Hörer in unserer Familie.
Echt?
Der hört jeden Abend seinen Ohrenbär. Das ist so eine Radiosendung vom RBB, die halt auch im Podcast, als Podcast ausgestrahlt wird. Und es ist echt irre zu sehen, die haben halt, warte mal, guck mal, ob ich jetzt, die haben halt ihr Logo mehrfach aktualisiert in der Zeit. Und, genau, und das hat angefangen damit, dass, also es ist so ein Bär und der liegt in der Hängematte und die sieht so ein bisschen aus wie der hängende Mond. Und am Anfang hatte der Bär dann, saß da mit einem Radio und hatte ein Radio drin. Und inzwischen hat er ein Radio, einen Podcast-Player und eine Alexa mit drin. Also da sieht man auch so, wie sich die Prioritäten des Ganzen so geändert haben. Und das ist hier so, also oben steht, also wenn ich jetzt auf der Seite stehe, steht oben Sonntag 7-8 Uhr auf RBB Kultur. Und dann ganz fett drunter, tägliche Podcast, Audiothek, iTunes, Spotify. Also das ist, da haben sich die Prioritäten schon ganz, ganz massiv geändert. Ich fand das, das hört er. Er hört gerne, wie heißt die? Zappelduster. Obwohl, das hat er in letzter Zeit jetzt nicht mehr so gehört. Aber was der halt sehr, sehr, sehr viel hört, sind Hörspiele. Das sind jetzt keine klassischen Podcasts, aber für ihn ist das dasselbe. Das
habe ich auch gemacht, ne? Also da habe ich habe wahnsinnig gerne Hörspiele gehört. So damals noch auf Kassette und so.
Und das ist jetzt so viel geiler, weil der hat halt alles. Weißt du, der binget halt alles. Der hat jede Folge Was ist was mehrfach gehört. Der hört seine ganzen Hörspiele, Liliane Susewind hört er jede Folge dreimal, die Fuchsbande.
Wir haben TKKG und drei Fragezeichen und John Sinclair und.
Klar, aber wie viele hattest du denn?
Ich hatte ganze Kassetten, ich hatte auch ganze aber Staffeln.
Was man dafür investieren musste, das meine ich. Also allein schon die Produktion von diesen ganzen Kassetten. Kassetten produzieren war ja auch sauteuer.
Wahrscheinlich.
Kassetten sind einer der großen Vorteile von CD und DVD ist, dass man sie halt im Presswerk einmal oben im Stempel draufhaut und es kommt eine CD raus. Wohingegen so eine Kassette, die muss halt wirklich einmal bespielt werden. Das geht natürlich nicht mit 1:1 Geschwindigkeit, aber irgendwie sagen wir 20:1. Also es dauert schon so ein paar Minuten, so eine Kassette voll zu spielen mit Audio. Und dann dementsprechend teuer ist das ganze Zeug auch, weil du einfach, weil es halt aufwendig war. Aber sie halt, so, du sitzt halt im Auto und wenn ihm irgendwas gefällt, dann kann er das Stunden weiterhören und immer wieder neue Folgen von allem. Das ist,
Und so Hörbücher, also beziehungsweise Hörspielbücher, so Michael Ende hier, unendliche Geschichte habe ich immer gehört. Und sowas habe ich auch immer gehört. Oder Peter Bichsels Kindergeschichten. Die habe ich auch immer gerne gehört.
Und der kann mittlerweile, der stellt so bei einigen Themen, am Anfang konnte das auswendig und inzwischen versteht er auch, was es bedeutet, ein bisschen. Das ist echt irre, das zu sehen. Und so genau, das hört er so massenhaft. Ihm ist nicht klar, dass man nicht alles pausieren kann. Das fand ich neulich ganz krass. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Wir haben die Joe Biden Inauguration gesehen. Und habe ich davon schon erzählt?
Nee.
Und das war total lustig, weil ich war so ein bisschen kränklich und habe im Bett gelegen und habe so ein bisschen gearbeitet, aber eigentlich mehr YouTube geguckt und bin halt über die Inauguration gestolpert und dann kam Cole, was guckst du da? Und dann habe ich halt, hey, Joe Biden, der wird jetzt gerade hier zum Präsidenten, bla 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 und so. Und dann hat er das geguckt und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir gucken das jetzt im Wohnzimmer weiter auf dem Fernseher. Und dann hatte schlaues Kind, wir können ja zur Feier des Tages, können wir ja noch ein paar Donuts holen. Okay, hole ich noch ein paar Donuts. Und dann irgendwann muss er mal auf Klo und dann mach mal Pause. Cool, ja, das ist jetzt gerade live. Das ist nicht Pause. Pause ist keine Option. Die hören nicht wegen dir jetzt auf. Joe Biden hört nicht auf. Cool, ja, mach Peppi Pause, okay. Das finde ich so. Und er ist halt, inzwischen ist er ganz krass drauf, oder was heißt ganz krass? Dass er halt, wenn er irgendeine Stelle lustig fand oder nicht verstanden hat, dass er die sich dann nochmal anguckt.
Ah.
Also der guckt sich, wenn er sich seinen Sandmann anguckt, Dr. Brumm, wenn er sich dann einmal kaputt gelacht hat, dann nimmt er sich die Fernbedienung, drückt Pause, spult 2 Minuten zurück und dann guckt er sich das Ganze nochmal an. So halt auch Dinge, die halt früher nicht gingen. Und vom Sandmann, das fand ich echt sehr rührend. Gab's, die machen offensichtlich noch neue Vorspänne und pünktlich zu Corona oder relativ kurze Zeit, nachdem Corona war, haben die dann so eine Folge gemacht, wo halt der Sandmann alle Kinder per Zoom dazu holt. Also wo er so ein iPad-artiges Device in der Hand hält und sich die ganzen und dann halt mit den ganzen Kindern, die dann alle zu Hause sitzen und irgendwas basteln und irgendwas selbstgebasteltes in die Kamera halten. Und das fand ich echt ganz cool. Und ich finde den Sandmann unabhängig davon im großen Teil cool, dass ich kenne die Chefin vom Sandmann, mit der sind wir befreundet und die hat erzählt,
Der Sandmann hat eine Chefin?
Der Sandmann hat eine Chefin.
Hm. Und du kennst die?
Ich kenne die, ja. Und
Weisungsbefugt gegenüber dem Sandmann. Kannst du der mal sagen, der Sandmann soll heute Nacht mal kommen, weil ich echt irgendwie dann, damit ich besser schlafen kann?
Das kannst du gerne machen auf sandmann.de. Und dann kannst du...
Ach, kann man das selber steuern?
Das kann man selber steuern.
Ist ja geil.
Und die hat erzählt, dass es da durchaus auch ein paar böse Briefe gab. Das kann man eigentlich den Kindern nicht zumuten hier mit Zoom und so. Also mit die wussten wahrscheinlich nicht, was Zoom
ist. Ist doch gar nicht datengeschützt.
Ja, nee, also einfach das zerstört ihn auch völlig, wenn sie sehen, was in der Realität ist, wenn sie das auch noch im Fernsehen sehen müssen, dann drehen Kinder ja bekanntlich voll durch, wenn im Fernsehen sich...
Nee, Realitäten darf man auf gar keinen Fall abbilden.
Realität darf man auf gar keinen Fall im Fernsehen abbilden.
Nee. Genau. Das ist gefährlich, gefährlich.
Das ist schon eine krasse Realität, die da gerade möglich wird, im Guten wie im Schlechten. Das ist
Ja, und ich frage mich halt auch, also wenn diese These mit den fragmentierten Öffentlichkeiten, das ist ja gar nicht keine These, wir wissen natürlich, dass es schon zunehmend fragmentierte Öffentlichkeiten gibt, aber halt eben nicht nur, was ich meine, halt nicht nur entlang von, sag ich mal, ideologischen Grenzen, wie man das halt immer so gerne thematisiert, ne, irgendwie Leute, die dann irgendwie in der Echokammer verbleiben, sondern dass tatsächlich einfach auch so, sag ich mal, populärkulturelle Dinge halt einfach nicht so allgemein mainstreamig sind, das halt auch wirklich alle was davon mitbekommen. Ne? Ich meine, wenn früher irgendwie ein Künstler eine bestimmte Bekanntheitsschwelle erreicht hat, dann war der halt bei Wetten, dass. Ne? Und dann kannten den halt alle.
Dann kannte ihn wirklich jeder.
Dann kannte ihn auch wirklich jeder. Und dann konnte man natürlich auch ihn weiterhin doof finden und die Musik nicht kaufen oder was weiß ich. Ne? Aber zumindest hat man dann schon mal davon gehört und ihn schon mal gesehen und so. Aber so eine Öffentlichkeit, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also,
Ja, vielleicht nicht, ja.
Nee, also sehe ich nicht, ne? Also ich meine,
Na doch, es, also was es gibt, was definitiv The Chess Gambit hier, so irgendwelche Serien, das ist jetzt wieder gerade so ein bisschen
Queen's
vorbei.
Queen's
Gambit, genau. Ja. So als eine der letzten, aber so dieses so.
Du meinst so Blockbuster-Serien dann sozusagen?
Genau. Ja, okay. Die war eine Zeit lang, ich glaube,
aber die gibt's auch nicht mehr, oder? Was war die letzte Blockbuster-Serie? War Queen's Gambit eine Blockbuster-Serie?
Ja. Also Queen's Gambit habe ich wirklich ich habe selber nicht gesehen. Diana hat sich's angeguckt.
Siehst du hast es noch nicht mal gesehen, Alter.
Ja, aber ich habe vieles nicht gesehen. Ich habe bis heute das Dschungelbuch nicht gesehen. Nach der Logik wäre das Dschungelbuch kein Blockbuster gewesen.
Also ja, gut,
aber ich habe so The Queen's Gambit habe ich wirklich von allen Seiten mitbekommen. Und der einzige Grund, warum ich es nicht gesehen habe, ist, weil halt Diana hat halt ohne mich angefangen und ich wollte es halt nicht alleine gucken. Und das ansonsten hätte ich das auch geguckt. Mhm. Und aber ich
ja cool, weiß ich jetzt gar nicht, ne? Aber wenn du zum Beispiel vergleichst mit Lost, ja, also ich habe das Gefühl, Lost war damals,
habe ich auch nicht gesehen.
Ja, stimmt, okay.
Oder aber, doch, aber
es war halt irgendwie, fand ich halt noch viel mehr so ein allgemein popkulturelles Ereignis noch. Irgendwie fand ich so.
Ich weiß nicht, ist das vielleicht, weil du dich einfach, also ich frage mich, ob das tatsächlich eine Wahrnehmung durch das Alter ist. Wir sind ja auch beide aus dem Alter raus, wo es relevant ist, dass man bei sowas mit dabei ist. Das ist ja auch, also ich.
Tja, ich weiß es auch nicht.
Und ich glaube, bei so, ja, also bei Fernsehstars und sowas war das vielleicht so, dass die durch Wetten, Dass gezogen sind und dann hat sie jeder gekannt, aber bei irgendwelchen Buchautoren oder sowas war das, glaube ich, schon lange so, dass die in einer Nische sehr, sehr groß sein konnten, ohne irgendwelche Aufmerksamkeit erregt zu haben im Großen und ohne auf der Straße erkannt zu werden, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, weil Bücher konnten halt auch schon früher in kleineren Auflagen erfolgreich produziert werden. Ne?
Das, genau. Ja. Und das war halt, also ich glaube, das ist eher was Positives als was Negatives. Das ist
ich würde auch gar nicht, das würde ich auch gar nicht wertend sagen. Ne?
Ja, ja.
Ich frage mich halt nur, ja, also
wo soll das alles
hinführen? Das ist ja auch eigentlich gut. Also der Punkt ist, dadurch, wenn das halt so ist und wenn diese Öffentlichkeit so fragmentiert ist, dann kann man ja von wechselseitig auch gar keine Erwartungen mehr daran stellen, dass irgendjemand X gesehen hat oder sich mit Y auskennt. Und das bedeutet ja, dass wir alle weniger Erwartungen aneinander stellen. Was ja gut ist, das ist ja entspannter, ne? Wenn wir weniger voneinander erwarten. Was allerdings auch den Kommunikationsaufwand erhöht, weil das merkt man irgendwie auch auf Twitter, yeah. Finde ich dann auch schon ganz interessant, weil da halt dann auch teilweise dann immer wieder, dann kommt das ja immer wieder so über diese Meme-Schiene, ne? Da wird dann halt, da kommen dann halt solche Memes, mit denen dann halt kommuniziert wird von so Serien, genau. Die man dann aber nie gesehen hat. Und dann kann man auch diese Memes nicht so richtig einordnen oft. Und dann fehlt einem sozusagen diese Bildsprache und so ein bisschen auch dann eigentlich so das Vokabular.
Ich glaube, bei den meisten Serien, bei den meisten Memes, habe ich die Serie nie gesehen. Mhm. Und ich bilde mir ein, zumindest die 120. Interpretation desselben Memes dann doch zu verstehen. oder spätestens,
ja,
wenn
das
Meme dann halt standalone genug geworden ist, um halt auch ohne den Kontext der
ja, wobei, der zu funktionieren. Wobei, ich glaube, da dir geht immer was verloren, wenn du den Originalkontext nicht kennst, weil ich glaube, derjenige, der sich das dann ausgedacht hat, hat dann ja schon eine gewisse Vorstellung von dem Charakter, den er da gerade da verwendet, um irgendwelche Dinge da
zu sagen. Ja, aber das ist ja gerade das Ding beim Meme, dass es wandelt sich ja, es geht ja an jeder Stelle was verloren, bei jeder Iteration, und es wird auch an jeder Iteration wieder was dazu gewonnen. Also, Memes sind eigentlich ein wunderbares Beispiel. Wahrscheinlich gibt es inzwischen mehr Memes, ein verbreitetes Kultur, also eher eine Einigung der Kultur als irgendwelche Stars oder sowas. Also so dieses, das war sehr lustig, das war, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen sollte.
Jetzt musst du es tun.
Ja, Dianas Stiftung, die hatten mal dieses, diesen Typen, der Frau im roten Kleid hinterher pfeift, während seine Freundin
Distracted Boyfriend Meme.
Genau, das Distracted Boyfriend Meme. Und damit haben sie halt irgendwas gemacht.
Gab es gerade ein witziges Foto von einer Aufstellung, wo dann halt dieses Distracted Boyfriend Meme so an der Wand hing. Und die Originalleute, die das damals dargestellt haben, 10 Jahre später, stellen dann direkt vor dem Foto das Ganze nochmal nach. Also das war wirklich so ein bisschen sehr Inception, interessanterweise. Ich meine, stell mal vor, du warst halt involviert in diesem Fotoshooting.
Ja.
Und dann hast du halt so eine Post, so eine krasse Berühmtheit dadurch erlangt. Ja.
Genau, und was dann halt in den Kommentaren darunter, unter diesem Bild halt absolut klar wurde, dass halt einige Leute kannten das Meme, wussten sofort damit umzugehen und fanden das irgendwie lustig. Mhm. Wohingegen einige das halt einfach überhaupt nicht kannten und halt das nicht einordnen konnten. Und da hast du es richtig halt gemerkt, das ist doch sexistisch, was macht ihr denn hier? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Und warum zeigt ihr denn dieses merkwürdige Bild hier?
Das ist sexistisch, bitte.
Weil
meiner Frau hinterher schaut?
Ich meine, es gibt also ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Layer gibt, auf denen man das durchaus sexistisch sehen kann. Halt, weil auch der Mann, egal, es ist ja auch alles, das will ich auch gar nicht, aber es war halt sehr lustig zu sehen, wie einige Leute das offensichtlich überhaupt nicht verstanden. Also einfach, das fand in ihrer Welt nicht statt und sie haben es darum nicht verarbeiten können und haben darum was komplett anderes reininterpretiert, als eigentlich drin stand. Und oder was es eigentlich darstellen sollte. Und ja, das ist ein merkwürdiges Phänomen, das zu sehen. Aber ich finde das ja. Ich frage mich, ob das wirklich so viel krasser geworden ist, weil es gab wahrscheinlich so, ich meine, klar, es gab so vielleicht die großen, es gab dieses eine Medium, was wir alle konsumiert haben, Fernsehen und die 3,5 Sender oder die Handvoll Sender, die es da gab. Und das war so ein gewisser einigender Faktor. Aber es gab ja auch lokale Radiosender und Fernsehsender und es gab ja auch zum Beispiel viele lokale Leute und irgendwelche Berühmtheiten, die dann halt in einer Region ganz fett waren, aber halt außerhalb dieser Region kannte die keine Sau.
Stimmt, es gab halt, also sag ich mal, Subkultur hat sich halt viel stärker regional abgespielt.
Genau.
Und was sich natürlich auch, und was dann halt, glaube ich, nochmal noch eine Rolle spielt, wenn man so Jugendkultur nimmt, ne, und Jugendsubkultur, die war dann zwar, sag ich mal, lokal übergreifend, aber du musstest halt auch wirklich Teil einer Gruppe sein. Ne? Also du konntest nicht einfach irgendwie, du brauchtest einen lokalen Anschluss, ja. Mhm. Und wenn niemand in deinem Dorf irgendwie eine Zecke war, dann konntest du auch selber keine Zecke sein. Weil das macht keinen Sinn, alleine eine Zecke zu sein. Ja, und wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf Punk stehst oder dann Goth warst oder wie auch immer, ja, du brauchtest immer irgendwie einen Anschluss an andere Goth, um mit denen zusammen Goth zu sein. Dann war es auch gleich so ein All-In, dann musstest du sozusagen die ganze Identität annehmen, musstest halt dich entsprechend kleiden und
wobei so All-In war es wahrscheinlich gar nicht, weil die paar Goths im Dorf waren wahrscheinlich auch ganz froh, dass wenigstens noch einer so halb dabei ist und dann haben sie wahrscheinlich doch mit aufgenommen.
Ja, wahrscheinlich.
Ach, ja, scheiße, wäre doch doof, wenn unser sechster Gott
wäre. Was ich meinte, ist halt sozusagen, es war halt eine viel, viel physischere und viel, viel,
genau.
Eine viel, viel, ja, analogere Angelegenheit. Und heutzutage kannst du eigentlich jegliche Form von Subkultur teilnehmen, egal wie kleinteilig und fragmentiert die auch ist, weil du halt sofort den Anschluss natürlich übers Internet findest. Und ja.
Genau, und das finde ich finde das ja, ich finde das so großartig, dass es da so unfassbar viel einfach zu entdecken gibt. So, dass es so, und wie schlecht der YouTube-Algorithmus dann doch wieder ist, dass man hin und wieder mal Sachen entdeckt, so durch Zufall und nicht, die man vorher, so ich denke, sitze mal davor und ich sehe halt immer die gleichen die gleichen YouTuber präsentiert und irgendwann wird es dann halt doch mal langweilig. Man denkt sich so, dieses Medium, da werden jede Sekunde so und so viele Tage Video reingestellt. Das kann doch nicht sein, dass das schon alles ist, was jetzt meinem Geschmack entspricht. Und nee, hin und wieder sieht man dann auch, wow, das, ich konnte so lange leben, obwohl es quasi zu 98% meinem Profil entspricht, ohne dass der YouTube-Algorithmus, der das vorgeschlagen hat und ohne dass ich das bemerkt habe. Das finde ich immer wieder spannend. Aber es ist halt, ich bin so ein bisschen auf Reddit gerade, so lese da so ein paar Sachen mit und da gibt's ein Reddit-Kanal oder ein Reddit-Board, wie heißt denn das? Subreddit. Soweit bin ich dran. Sonst, oh, danke. Ja, das war jetzt peinlich. Subreddit. Ich bin da unter anderem in so ein Cryptocurrency, das ist eher langweilig, aber was ich in einem bin, der hat leider nur sehr wenig. Das sind so Dramen in irgendwelchen Subkulturen, wo dann Leute ausführlich irgendwie über irgendein Drama berichten, was es halt in den, also zum Beispiel das jetzt wohl ist, es ist gar nicht so ein kleines Subculture, aber hier, dass Pokémon-Kartenpreise explodiert sind, jetzt durch Corona. Oh. Und dass das halt...
Das ist sozusagen die neuen NFTs oder was?
Ja, das sind sozusagen, ja, es, und dass Leute tatsächlich neben Krypto sich mit Pokémon-Karten gesund stoßen, indem sie die aufkaufen. Ach, Scheiße, und dann zum
Hören. Was geht denn da alles ab, ey? Es ist auch, was ist so, ey, ich muss irgendwie so Bitcoin, GameStop-Aktien, NFTs, what's next? Und jetzt Pokémon-Karten, what's next? Es ist so random, es ist so... Wie viele Tulpen Spekulationen haben wir noch irgendwie? Das ist doch, kann doch nicht wahr sein, ey Leute, kommt doch mal klar in eurem Drecksleben. Ich meine, wir sind in einer Zeit, knapper Ressourcen und dann steckt man alles irgendwie in so einen Bullshit. Ja.
Aber es ist, ich habe Kolja hat mir heute Morgen oder gestern Morgen hat er mir aus Was ist was erzählt. Wie gesagt, aus einer seiner, dass irgendwie die Zeit mal eine Zeit lang gemessen.
Aus seinem Podcast?
Naja, ist nicht sein Podcast, aber ist halt so ein Wissenshörding. Ist halt lieb, da kann er, ist halt kein konfliktfrei, was für ihn immer wichtig ist. Und es wird Wissen vermittelt, das liebt er und das ist
sein. Konfliktfrei ist für ihn wichtig, ja. Er wird kein BMR-Hörer.
Ach komm, die letzten Jahre. Es ist. Kolja ist. Das Irre ist. Also neulich haben wir Over the Hedge geguckt. Den kennst du wahrscheinlich auch, den Film, oder? Den hat er total geliebt. Ab durch die Hecke heißt der auf Deutsch. Das ist so ein DreamWorks-Film, der ist halt super Slapstick. Das ist jetzt halt genau seine Linie. Und das ist, das kann er halt mit uns gut gucken. Aber er ist so, wenn irgendjemand sich nicht an die Regeln hält, damit kann er gar nicht leben. Also es gibt so beim Sandmann wiederum, gibt so ein Rita und das Krokodil heißt das. Das ist ganz, eigentlich, das finde ich sehr, sehr süß. Ist halt so ein kleines Mädchen, das hat halt irgendwie ein Krokodil. Man weiß nicht so genau, ist es ein Spielzeugkrokodil oder lebt es. Und mit dem unternimmt, passieren dann irgendwelche Sachen und Rita ist eigentlich immer so ein bisschen schlecht gelaunt. Und einmal ist Rita im Schwimmbad und das Krokodil darf nicht mit in das Schwimmbad rein und probiert dann halt irgendwie in das Schwimmbad reinzukommen. Und da ist er durchgetickt. Das ist so, das kann er gar nicht ab. Und ich habe das, habe mich neulich mit einem anderen Vater von einem Freund von ihm unterhört, der auch nicht. Das ist so dieses, wenn sich irgendjemand nicht an die Regeln hält, das geht in seiner Welt gar nicht oder so. Oder,
sollte mal hier Corona-Polizist werden.
Ja, das ist, Kinder kommen damit super schlecht klar, wenn Eltern, also das, wir haben uns irgendwann mal draußen getroffen mit Freunden. Und dann hat er so, ja, aber dann können wir ja gar nicht dazukommen. Doch, wir kommen auch dazu, das ist doch gar kein Problem. Ja, aber es dürfen doch aus einem Haushalt immer nur eine Person. Es war wirklich, ich meine, es geht noch nicht mal zur Schule, aber er kennt diese Corona-Regeln relativ gut und das ist halt, Und das finde ich auch, das finde ich gerade in dieser aktuellen Situation auch sehr, sehr unangenehm, dass ich sozusagen diese Illusion, also dieses, also mir macht es schon ein bisschen Sorgen, wenn er immer wieder das, was ist, was Polizei hört, wo halt die Polizei in einem, wie ich finde, arg positiven Bild dargestellt wird. Also das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchte man auch dieses, dass sich Leute an Regeln halten. Das ist eben gerade im Augenblick wichtig und das würde ich eigentlich auch nicht zu früh zerstören. Und ein Stück weit machen wir das jetzt halt dadurch, dass wir halt so, ah ja, die Regeln gelten manchmal, aber nicht immer. Und damit kommt er halt nur sehr, sehr schlecht klar. Genau, was ich aber eigentlich erzählen wollte, er hat halt dieses was gehört und da ging es um irgendein darum, dass früher mal die Leute die Zeit gemessen haben, indem sie Knoten in eine Schnur gemacht haben und dann diese Schnur abgebrannt haben. Und dann ist halt pro Stunde so und so viel Schnur abgebrannt und darüber konntest du messen, wie viel Zeit vergangen ist. Und ich finde das so krass, dass halt für eine Zeitperiode war das halt eine, die, also gab sicherlich noch mehr, aber so eine relevante Technologie.
Ja.
Das könntest du heute, also ich meine, wenn was würdest du nehmen, wenn du heute irgendwie, wenn du in 100 Jahren irgendwie unsere Zeit darstellen, halbwegs realistisch darstellen willst, dann müsstest du ja eigentlich das erste iPhone und dann irgendein Samsung, dann müsstest du ja eigentlich schon allein 100 Smartphone-Typen dastehen haben, die sich zwar alle doch irgendwie sehr, sehr ähnlich sind, aber doch ein bisschen unterschiedlich sind. Und eben auch diese ganzen Subkulturen, die wir so haben und all diese ganzen, und es gab halt, und das wird natürlich, ich meine, wie viele von diesen Bändern haben sie ausgegraben, wie viel Technologie gibt es, irgendjemand gibt es, der da drüber kuratiert und so, und da wird auch noch, und dann, was wird davon dann in so einer Sendung erzählt, also wird natürlich 1000-mal ausgefiltert. Aber ich glaube, es gab ganze Jahrhunderte, in denen weniger passiert ist als heute an einem Tag.
Also, ja, auf jeden Fall.
Und ich bin doch sehr froh, in diesem Jahrhundert zu leben, in dieser Zeit zu leben und nicht, also heute zu leben und nicht in diesen Jahrhunderten.
Ist auf jeden Fall mehr los, ja.
Aber was das auch für die Menschen bedeutet,
ich meine, du musst dir das überlegen, ich meine, wie wenig sich in einem Menschenleben geändert hat, ne? Also an der Welt, der Umwelt und so. Und es war total plausibel zu glauben, dass es überhaupt gar keine Entwicklung gibt. Ne?
Also ja. Weil sie auch nicht gab für viele.
Ja, weil dein Leben hat sich nicht wahnsinnig unterschieden von dem von deinem Vater und deinem Urgroßvater. Mhm. So, und so alle paar hundert Jahre kam dann vielleicht mal so eine Innovation dazu. So, da hast du irgendwie, keine Ahnung, dann eine neue Art von Flug gehabt oder so, ja, irgendwie, ja. die du vor den Gaul gespannt hast. Und und deine Kultur war ja sowieso so regional. Du bist ja sowieso überhaupt nicht rumgekommen. Du warst ja in deinem Dorf und kamst ja nicht weg da. Ne, irgendwie. Und überhaupt, dass wir halt überhaupt so einen Horizont haben von verschiedenen Orten, die ja irgendwie eine Relevanz haben für unser Leben, das ist ja auch eigentlich relativ neu.
Ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass und zwar war, also wir haben, werden wahrscheinlich irgendwie demnächst, werden wir so ein, Kolja kommt ja im Herbst in die Schule und ich habe neulich gedacht so, oh, dann sollte man vielleicht mal irgendwie mit irgendjemand von der Schule besprechen, welche Technik er dann braucht.
Ach ja.
Und weil halt mein Gedankengang war, naja, Corona wird es dann immer noch geben, wahrscheinlich wird er hin und wieder mal einen Remote-Unterricht geben, haben wir genügend, oh scheiße, wir haben gar nicht, ja, irgendwie könnte man schon machen, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn er dann sein eigenes Device auch hätte. Und dann will man ja auch ein Device im Zweifelsfall haben, was er dann vielleicht auch weiterhin nutzen konnte. Und ich habe halt so dieses totale, und ich habe so darüber nachgedacht und habe meine Logik dahinter gesehen und habe dann so gedacht, dieses Gespräch wird auch wie auf zwei verschiedenen Planeten wahrscheinlich ablaufen. So je nachdem, was man da für einen Lehrer vor sich hat oder eine Lehrerin. Und dann kam halt so der nächste Gedanke, war dann so, es ist schon irre, dass wir nach wie vor in der Schule die wichtigste Lernmaschine, die die Menschheit jemals erfunden hat, nämlich das Internet, und die wichtigste Informationsmaschine, so tun, als würde die nicht existieren oder so tun, als würde die nur in einzelnen Bereichen, ja, das kann man dann im Informatikunterricht oder in dem und dem Unterricht abwickeln, aber mit Mathe, das hat doch nichts mit Internet zu tun oder Geschichte hat doch nichts mit Internet zu tun. Und also das finde ich das Erste und das Zweite, wie stark eigentlich Schule bis heute auf der Idee basiert, dass Menschen keine Bücher haben. Dass Bücher einfach zu teuer sind, also dass sich so ein normaler Bauer sozusagen, oder ein armer Arbeiter oder so, die halt nicht viel Geld haben, die werden sich halt keine Bücher außer der Bibel leisten können. Also gibt man denen jetzt mal hier ein Buch in der Schule und lässt sie dieses Buch auswendig lernen und prüft, dass sie das auch auswendig können, weil das ist das Letzte, was sie in ihrem Leben wirklich lesen werden. Und danach schickt man sie in die Welt hinaus. Und Schule ist ja bis heute, also zumindest als ich zur Schule gegangen bin, was jetzt inzwischen auch schon über 20 Jahre her ist, aber als ich zur Schule gegangen bin, hat Schule noch so funktioniert. Da war es nach wie vor nicht ein Ort, an dem du gelernt hast, wie du Wissen erwirbst, sondern an dem dir ein gewisser Anteil an Wissen reingedrückt worden ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum jetzt gerade, also dieses Verständnis ist auch noch sehr stark da, weil wir leben jetzt ja in einer Zeit, in der viele so, ja, die ist wichtig für die Schüler, für die Kinder, dass die zur Schule gehen, weil die müssen ja lernen. Und wo ich mir dann halt so denke, naja, dann lässt man es halt ausfallen. So wichtig, wenn sie, also 90% der Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, die habe ich sofort wieder vergessen. Und andere Mitschüler von mir, die ein bisschen schlauer waren, haben die erst nach der nächsten Prüfung vergessen. Aber das war es im Wesentlichen. Und dieses, dass wir bis heute so tun, als ob man alles innerhalb, also so nach dem Motto, was man innerhalb von diesen 12, 13 sind ja bei einigen nicht mal, sind ja auch deutlich weniger Jahren nicht lernt, das lernt man niemals. Also dass Schule der Raum ist, in dem man lernt und außerhalb hat man gefälligst gar nicht zu lernen oder außerhalb dieser Bildungseinrichtung.
Ja. Schulrand Ende.
Nee, das wird nicht der letzte gewesen sein. Ich glaube, oh Gott, ich habe neulich auch so ein Video gesehen auf Arte, auf YouTube ein Arte-Video gesehen, wo es darum ging, dass es eine Initiative gibt, die wollen, dass man im Deutschen statt 21, wollen die, dass man 201 sagt. Und das ganze Video war sau spannend, weil das hat halt so erzählt, wie ist das überhaupt entstanden im Deutschen mit der 21, wie ist das in anderen Sprachen.
Wie ist es denn entstanden?
Es gab in den meisten, also mit römischen Zahlen war das halt so ein bisschen, da ist es ja auch gar nicht so klar, weil da ist ja die Reihenfolge der Ziffern hat ja eine andere Aussage. Und in der gesprochenen Sprache und als die Leute halt noch nicht so viel geschrieben haben. Man addiert
die halt auch auf, ne? Also.
Naja, aber die Ziffern sind mal vorne und mal hinten und du hast halt, ist ja sowieso gar kein Dezimalsystem, was du hast im Römischen. Mhm. Im Grunde genommen.
Dezimal, doch, es ist, also ich meine, es sind halt andere Zeichen, ne? Also,
nee, du hast aber keine Stellen.
Die Notation ist halt andere, ja, also genau, es hat keine Stellen.
Könntest auch sagen,
also 21 wäre halt ne XX1, also XXXX-Strich sozusagen.
Genau.
Und das ist ja, hat ja aber schon auch eine Reihenfolge, die halt ähnlich ist wie in einer arabischen Notation, ne? Also hast ja auch.
Naja, aber 19 ist XIX. Das ist halt.
Ja, okay. Ja, also, okay, ja, stimmt, ja.
Das ist ja mehr so ein. Also ja, die Reihenfolge hat eine Bedeutung, ohne Frage.
Ja,
aber es ist halt nicht
ja,
so eine.
Ja, du kannst auf jeden Fall die 21 kannst du nicht daraus ableiten. Warum das so ausgesprochen wird.
Und im Englischen war das zum Beispiel auch eine Zeit lang wohl nicht klar. Da gab es halt, also Shakespeare hat zum Beispiel wohl beide Varianten verwendet, schlicht und ergreifend. Und und es gab auch einige Länder, da ist es dann irgendwann mal kodifiziert worden und auch geändert worden. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches nordische Land das war. Ich glaube, war Norwegen oder sowas. Das ist irgendwann in den 70ern dann, ist das per Gesetz dann geändert worden, dass die Reihenfolge geändert worden ist und sowas. Also das sind relativ fließende Prozesse. Und hat so bei mir so der Gedanke kam dadurch hoch, so, das können wir auch. Und weil ich sehe gerade, wie eben Kolja wirklich nach wie vor, und das ist nicht, weil er da irgendwie mehr Probleme hätte als andere Kinder, sondern ich wette, dass es bei den meisten anderen Kindern genau das Gleiche, mit 38, 83 und so. Und das halt lange braucht, bis er das auf die Reihe kriegt. Und das jetzt schon ein paar Jahre geht. Und dass man das ja auch mal machen könnte, dass man
ich
ja auch mal.
Ich glaube, ich habe da auch immer noch, also ich glaube, die bei den meisten Erwachsenen, so Zahlendreher kommen, glaube ich, häufig davon, dass,
genau.
Dass man halt irgendwie das immer irgendwie manchmal im Kopf nicht übersetzt gekriegt, irgendwie richtig.
Genau, und darum denke ich halt, warum nicht einfach ändern?
Ja.
Warum nicht 40,2 statt 42 oder 30,8 statt 38? Ist halt, es klingt für uns jetzt erstmal merkwürdig und es klingt zwei Wochen lang merkwürdig und danach klingt es total normal. Und ich hüte mich jetzt aber davor, das irgendwie Kolja zu schmackhaft zu machen, weil ich wette, wenn er sich das drauf schafft, dann kriegt er damit in der Schule Probleme.
Ja, auf jeden Fall.
Weil, und so dieser
und,
ganze...
Und wenn das halt wirklich ernsthaft erfolgreich sein würde, diese Kampagne, und das wirklich
erwähnt würde... Dann würde die FAZ dagegen...
Ja, Alter, bitten. Was die FAZ, die würde da komplett durchdrehen.
Ja.
Und
aber da muss man mal sagen,
und der Philologenverband, der würde, glaube ich, die würden eine terroristische Zelle in den Untergrund schicken.
Was wir vor 20 Jahren, als das plötzlich nicht mehr mit SZ, sondern mit SS, das hat ja mehr, also da muss man sagen, im Vergleich dazu geht doch so die FAZ und die NZZ mit Gendersternchen und Konsorten doch geradezu entspannt um, muss man mal sagen. Wenn man so, wie die sich ja, ich meine, wie lange hat sich die FAZ geweigert, die neue Rechtschreibung zu benutzen? Das waren irgendwie 10 Jahre oder so.
Ja, irgendwie sowas, ja.
So, okay. Womit sich die Bildungselite dieses Landes jahrzehntelang aufgehalten hat. Und ja, also auf die darf man. Aber ich fände es gut. Ich fände das gut, wenn man das irgendwie wenn man das dann tatsächlich umdreht, weil es ist halt besser und lass es uns besser machen.
Dinge besser machen, du bist doch ein Idiot, das kannst du doch nicht machen.
Ja, wir machen alles so wie immer, weil so wie wir es immer gemacht haben, war es gut. Ansonsten hätten wir es ja nicht schon immer so gemacht. Da finde ich auch so Allgemeinbildung. Irgendjemand hat das nämlich auch in so einer Diskussion, ging es darum, so, wo ich dann halt so, ja, dann gehen die Kinder halt mal nicht zur Schule. Dann ist das halt, wenn das eine ganze Generation ist, dann ist das halt ein Jahrgang. Und ich meine, wenn ich mal 2 Wochen krank war und dann über irgendein Eichhörnchen irgendwas nicht gelernt habe, dann habe ich halt über das Eichhörnchen nichts gelernt. Und dann weiß ich das halt heute nicht über das Eichhörnchen. Und dann gucke ich vielleicht irgendwann mal eine Tiersendung und denke, oh, Eichhörnchen ist ja spannend. Und jemand anders in meinem Alter hätte das theoretisch gewusst, aber ich halt nicht, weil ich da zu dem Zeitpunkt gerade krank war. Und
aber dann wirst du halt auch nie das Eichhörnchen-Integral ausrechnen können.
Niemals, das geht nicht, weil alles, was man nicht in der Schule gelernt hat, wird man danach nie mehr lernen können.
Ja.
Genauso wie wenn man Politiker geworden ist und darum glaubte, dass man niemals Exponentialrechnungen lernen würde, dann kann man auch nach einem Jahr Pandemie, kriegt man das einfach nicht drauf. Das ist nicht mehr machbar. Egal. Und genau, und da hat dann jemand, nee, aber das ist schon wichtig, weil das ist Allgemeinbildung. Und das ist ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Warum sind Dinge Allgemeinbildung? Weil sie in der Schule reingetrichtert
werden. Und das ist dann auch vielleicht wieder diese Frage nach den Öffentlichkeiten. Ne? Also wenn es halt keine Mainstream-Öffentlichkeit mehr gibt oder jedenfalls nicht mehr in dem Maße, dann gibt es wahrscheinlich auch keine Allgemeinbildung mehr bald. Also weil, warum sollte es die geben? Ne? Also,
ich frage mich, ob es die jemals so gab.
Das ist natürlich auch mal eine Illusion gewesen. Ne? Es gibt ja immer diese Idee des Kanons, also dass halt bestimmte Dinge sozusagen kanonisch sind. Also die muss irgendwie jeder wissen. Und ich glaube, da gibt es dann halt immer so Vorstellungen. Aber diese Vorstellungen werden natürlich immer von bestimmten Leuten gepusht und festgelegt. Und ich glaube, dass auf der einen Seite ist das natürlich halt so eine Form von Selbstermächtigung, also selbsterklärte Hüter des Wissens sagen jetzt einfach mal, dass sie jetzt halt mal definieren können, was denn jetzt so allgemein gewusst werden darf. Und das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen Einbildung oder beziehungsweise so eine Illusion, halt auch wirklich zu wissen zu glauben, was die Leute so wissen und wissen sollten. Also ich glaube, es ist so beides. Also so ein Entitlement und so eine Selbstillusion, die die Leute dazu bringt. Das ist natürlich auch ein Machtkampf, ne? Und das sieht man dann in solchen Sachen wie FAZ, ne? Irgendwie. Ich glaube, dass die sich dann halt so dagegen sperren, gegen Rechtschreibreform und solche Geschichten, ja, ist ja, glaube ich, weil sie sich als die Gralshüter der Sprache und so weiter und der Kultur sehen und dann beleidigt sind. Uns hat niemand gefragt.
So. Ja, ich glaube, das ist auch, ich meine, es entwertet ja auch dein Wissen. Du wusstest was und dein Wissen ist plötzlich irrelevant und etwas, was dich mehr von Pleb abgehoben hat, ist, du bist plötzlich eine Stufe tiefer gerückt. Und musst irgendwas nachholen, was andere um dich rum viel, viel leichter auf die Reihe kriegen würden.
Ich weiß noch, so ums Jahr 2000 herum, hier habe ich es gerade, da gab es ein Buch, Dieter Schwanitz, Bildung, hieß es.
Ja. Yeah.
Und das hieß mit dem Untertitel, alles, was man wissen muss. Und mein Vater hat mir das damals geschenkt.
Ja. Yeah.
Und also das Buch ist allein schon von der Aufmachung her, ne? Man sieht halt so, das Cover besteht im Endeffekt aus so einem Bücherregal.
Mit
so
das gibt's nicht als Büchern. Taschenbuch. Das gibt's nicht als Taschenbuch, oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall als Einband. Yeah. Aber sag mal, das ist von 99. Ne? Genau, also und mein Vater hat mir das geschenkt und ich fand das so unsympathisch damals schon. Ich dachte mir so, was ist denn das für eine Anmaßung, irgendwie halt sich hinzustellen und ein Buch zu schreiben, alles was man wissen muss. Wieso muss ich das wissen? Also ich habe es dann da doch gelesen, weil es war dann irgendwie auch ganz gut geschrieben und so und waren natürlich auch interessante Sachen. So, aber ich fand allein diese Attitüde irgendwie, die fand ich irgendwie so grauenhaft.
Ja, verstehst. Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur, dass alles, was drinne steht, muss man wissen, sondern es ist ja auch, alles, was nicht drinne steht, muss man auch nicht wissen. Das ist ja so ein bisschen implizit drinne.
Ja, und wertet alles andere ab dann sozusagen.
Das wertet alles andere ab. Und das schließt ja auch die Möglichkeit total aus, dass der Autor etwas gewusst haben könnte, was man wissen müsste. Ja. Etwas nicht gewusst hat, was man trotzdem wissen musste. Also er geht ja davon aus, dass er offensichtlich alles potenziell relevante Wissen, alles, was man wissen können müsste, was man wissen müssen könnte, auch weiß.
Ich meine, ich sag mal so, das Buch ist übrigens auch in so einem Duktus geschrieben, im Sinne von, was ich ja dann fast schon wieder sympathisch fand, war dann halt so, ja, also wenn sie sich in bestimmten Bildungskreisen bewegen, dann wird von ihnen erwartet, dass sie bestimmte Dinge wissen, so, ne?
Ja.
Und war halt auch so ein bisschen so als so Ratgeber und so eine Art von, ja, Hintertür Spickzettelmäßig gedacht, ne? Also hier kannst du dir mal eben schnell drauf schaffen, worüber es in, keine Ahnung, der Philosophie der letzten 100 Jahren ging und
aber das stärkt ja natürlich auch diese
welche Autorennamen sollte man gekannt haben und solche Sachen, ne? Ja klar, und das reinforced das natürlich, ja klar.
Also es ist so ein bisschen so Reader's Digest. So,
genau, ich wollte, weil ich jetzt auch schon müde bin und bald ins Bett gehen muss, okay. ich wollte aber eine Sache noch ganz dringend loswerden. Und zwar ein Buch, das man gelesen haben muss.
Ja, muss man wissen.
Muss man wissen.
Stimmt, da hat jemand dann auch wieder seinen YouTube-Chat-Kanal draus gemacht aus dem, was man wissen muss.
Genau, muss man wissen.
Muss man wissen.
Ein Buch, das ich gelesen habe und das mich sehr beeinflusst hat und sehr, sehr beeindruckt hat. Und das ist Kim Stanley Robinson, Ministry for the Future. Und das Interessante ist, es ist nur ein Science-Fiction-Roman, der halt sich mit der Klimakrise beschäftigt, aber auch vor allem mit, ja, also so ein Szenario spinnt, in dem die Klimakrise dann doch irgendwie gelöst wird oder sag ich mal, erfolgreich eingedämmt wird, so, ja. Mhm. Und ich finde, das ist halt ein wichtiges Buch. Also einfach, weil, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, dann wird man wahnsinnig schnell unglaublich resignativ und eigentlich muss man zu depressiv werden, wenn man sich damit beschäftigt, weil es wirklich, es ist wahnsinnig krass, was jetzt schon passiert und was jetzt schon nicht mehr änderbar ist, was jetzt alles passiert. Und gleichzeitig sieht man aber auch keine substanzielle Änderung in der Politik. Und das macht, also das ist grauenhaft, ja. Brauche ich jetzt auch niemanden erzählen. Und deswegen ist es wahnsinnig schön, ein Buch zu haben, das einem wenigstens ein bisschen Hoffnung machen kann. Mhm. Warum schafft aber Stanley Robinson es, einem Hoffnung zu machen? Und das liegt an Folgendem. Der Titel ist Ministry for the Future und tatsächlich gibt es in diesem Buch ein Ministerium für Zukunft, das sich aus sozusagen so als eine Art internationale Organisation so halb angebunden bei der UN aus den Pariser Klimaverträgen sozusagen heraus gegründet wird, also aus den Verpflichtungen der Pariser Klimaabkommen entscheiden dann die Staaten halt in einem Folgekonferenz halt dann eben dieses Ministry for the Future zu gründen, die halt darüber wachen sollen. Und deren Aufgabe ist halt unter anderem, die Rechte noch ungeborener Generationen, aber auch von eben belebter Natur, die ja eben keine eigene Stimme hat, halt so zu repräsentieren gegenüber den Interessen der derzeit aktuell lebenden Menschen, die das eigentliche Sagen haben. Nun hat das Problem, so ein Ministerium natürlich das Problem, wie alle internationalen Rechtsorganisationen, sie haben praktisch keine Macht. Ne? Also das ist halt so ein Papiertiger im Endeffekt. Ja, die können halt zwar immer Kampagnen machen, die können bei den Nationalstaaten anrufen und da irgendwie laut machen. Die können Klagen führen und das tun sie auch, aber im Endeffekt haben sie keine wirkliche Macht. Und daher ist das erstmal relativ prekär. Aber trotzdem schafft es Stanley Robinson aus dieser Situation dann dann doch auch sozusagen auf verschiedenen Ebenen Lösungen anzubieten. Aber zuerst sollte ich vielleicht erstmal sagen, dass es kein Buch ist, das halt so eine rosa Welt malt und dann, keine Ahnung, tut die Menschheit dies und dann wird alles gelöst, sondern das Buch fängt damit an und besteht fast ausschließlich daraus, dass die Menschheit durch die Hölle geht. Ja, durch die fucking Hölle. Es sterben in diesem Buch nicht ein paar Leute, nicht ein paar hundert Leute, nicht ein paar tausend Leute, sondern Millionen. Viele, viele, viele Millionen sterben in diesem Buch. Und das ist halt insofern kein optimistisches Buch, dass es sagt irgendwie, ja, wir die Klimakatastrophe, das werden wir irgendwie machen, sondern im Endeffekt ist sein Narrativ, das große allgemeine Narrativ ist, die Menschheit wird handeln, weil ihr der fucking Arsch brennt. Ja, und ja. Und das wird aber auch das Einzige sein, warum sie handelt, ja, und es braucht diesen Druck und es braucht den Schmerz und es braucht die Leichen und es braucht die Emergency, damit halt wirklich gehandelt wird. Und was auch das macht das Buch aber auch gleichzeitig halt realistisch, ne, also es ist halt eben nicht eine rosa Wolke irgendwie Menschheit, ja, was kostet die Welt, wir machen das jetzt so, ne, sondern es ist halt wirklich die Menschheit in ihrer Trägheit, in ihrer ihrer Verhaftetheit realistisch dargestellt und trotzdem wird sie es irgendwann schaffen, ihren Arsch hochzukriegen, so. Und dann werden halt ganz ganz viele Ebenen beschrieben, in denen die Menschheit den Arsch hochkriegt. Und das ist auch eine große Stärke dieses Buches, finde ich, dass es halt nicht die eine Lösung gibt, ja, und jetzt haben wir irgendwie, keine Ahnung, die Silver Bullet und dann lösen wir den Klimawandel, sondern sondern im Endeffekt beschreibt Robinson, wie über einen sehr langen Zeitraum, über mehrere, ich glaube, das geht über mehrere Jahrzehnte, das Buch, also beschreibt halt mehrere Jahrzehnte, halt wirklich alle Ebenen der Gesellschaft mobilisiert gegen den Klimawandel. Ne? Also nicht einfach, dann tut die Regierung dies oder so, sondern klar, die Regierungen müssen Dinge tun, aber auch die Zivilgesellschaft muss Dinge tun, also eine Mobilisierung auf jeder Ebene, ja, der Gesellschaft gegen den Klimawandel. Und das ist auch notwendig. Und es gibt eine Vielgestaltigkeit an Maßnahmen, die dort ergriffen werden, die alle schon, sag ich mal, das ist halt, und da ist das Buch halt auch echt auch wirklich so eine Art Sachbuch. Es ist natürlich ist ein Roman, aber im Endeffekt liest es sich stellenweise wirklich wie ein Sachbuch, weil dort wahnsinnig viel Wissen um aktuelle Diskurse zu bestimmten Problemlagen beziehungsweise auch Lösungsstrategien dort abgebildet werden, die dort halt sozusagen zum Einsatz kommen. Und das sind auch wirklich gute Ideen dabei, die ich vorher von denen ich noch nicht gehört habe, die auch wirklich vielversprechend wirken. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es passiert eine ganze Menge, auch mit Geoengineering eine ganze Menge und wird dort beschrieben, aber eben nicht nur, sondern natürlich in allererster Linie wird halt Carbon eingespart und ich kann das zumindest so weit spoilern, dass am Ende schaffen sie es halt tatsächlich, die CO2-Belastung in der Atmosphäre zu reduzieren. Also nicht nur einfach nicht zu stoppen, sondern tatsächlich auch zu reduzieren. Und das ist dann so ein bisschen eigentlich auch, wo das Buch dann endet. Aber ich fand das halt, ich fand das eben aus vielen, vielen Gründen wahnsinnig inspirierend. Einerseits natürlich, weil es eben eine hoffnungsfrohe Vision ist, die gleichzeitig aber realistisch genug ist, dass man sie annehmen kann. Und gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig viel Wissen transportiert und weitergibt, an welchen Dingen man arbeiten könnte und in welche Richtung man denken könnte und arbeiten sollte und planen sollte oder könnte, zumindest theoretisch. Ne? Ist natürlich alles Fiktion und natürlich wird es alles ganz anders kommen, aber es ist auf jeden Fall ein Szenario, das man aus der heutigen Sicht irgendwie sich irgendwie plausibel machen kann in gewisser Hinsicht. Und deswegen fand ich das sehr, sehr gut.
Ich fand's gerade spannend. Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht, vielleicht stimmt's auch gar nicht, aber während du das erzähltest, dass ich glaube, seitdem meine Kamera ausgegangen ist, hat sich unser Gesprächsstil geändert. Dass wir weniger mehr monologisierend und weniger interagieren. Ich hatte das Gefühl, dass vorher das Gespräch lebendiger war. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wir auch noch munterer waren und sowas. Aber vielleicht ist es auch total eingebildet, das war überhaupt nicht der Fall. Aber eben gerade hatte ich so ein bisschen den Eindruck, weil du jetzt auch gerade sehr lange einfach vor dich hingeredet hast.
Klar, ich habe jetzt nur...
Ist ja auch okay, war jetzt auch gar nicht irgendwie als unterschwellige Kritik gemeint oder sowas. Oder ich frag mich jetzt einfach nur, ist das so? Ist das so, wenn wir uns sehen, dass wir dann anders reden, als wenn wir uns nicht sehen? Könnte man mal fast ausprobieren.
Ja. Ich glaube schon.
Ich finde das okay, jetzt haben wir eine Stunde 57 und 27 Sekunden.
aber da wollte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil ich hätte auch drüber nachgedacht, ne, weil wir sind es ja auch gewohnt, ohne Bild wobei natürlich, wir machen ja auch viel, wir haben ja immer viel zusammen in einem Raum sitzend gepodcastet, da sieht man sich ja auch an.
Ja. Ne?
Aber im Endeffekt sind wir auch total gut gewohnt, rein audiomäßig miteinander zu podcasten. Mhm. Und ich fand das jetzt so interessant bei Clubhouse, also nachdem Clubhouse so groß gestartet ist und die Leute so viel Spaß daran hatten, im Endeffekt Zoom-Konferenzen ohne Bild zu machen. Nachdem man sie halt, keine Ahnung, jetzt wochenlang halt vor Zoom gesetzt, ne, oder anderen Sachen irgendwie bei jeder Gelegenheit sitzt man ja momentan irgendwie vor irgendwelchen Videokonferenzen. Aber das plötzlich sozusagen so ein Tool, wo einfach nur, ja, im Endeffekt das gleiche nur ohne Ton jetzt passiert und das war total befreiend irgendwie. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, also für viele Leute war das total die Befreiung, halt einfach drauf loslabern zu können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie man aussieht oder so. Keine Ahnung.
Ja, das ist definitiv sowas, was vielleicht das ist sowas, was wo dann das Telefon von Vorteil ist, dass man ich mache das ja hin und wieder auch mal bei Zoom-Konferenzen, also schon allein dadurch, morgens haben wir halt unser Stand-up und manchmal bin ich dann noch nicht zurück vom Kolja im Kindergarten bringen und dann muss ich das zwangsläufig von unterwegs aus machen und bin dann noch draußen und das ändert meinen Redestil total, also ich kann viel ganz anders reden, wenn ich einfach vor mich hinlaufe und nicht einfach nur an irgendeinen Bildschirm starre, aber ich finde Zoom so schrecklich. Ich finde, das ist so eine zentrale Technologie gerade für unsere Zeit und Zoom, das Produkt, ist in einigen Bereichen ganz großartig. Also sie haben einige wenige Teile, die echt gut sind, aber im Großen und Ganzen ist das so eine UI-Scheiße. Und da könnte noch so viel passieren, aber dadurch, dass das jetzt halt von Firmen gekauft wird und Firmen egal ist, was ihre Mitarbeiter nutzen, solange sie irgendwie alle Checkboxen anklicken können und es nicht so teuer ist, ist Zoom jetzt erstmal bis auf Weiteres gesetzt. Das finde ich echt, oder dann halt Teams meinetwegen, was auch nicht besser ist. Aber ich glaube, in diesem ganzen...
Oder WebEx.
Oder WebEx, ja, WebEx, sind alle furchtbar, Und das ist so ein Bereich, in dem überhaupt keine Innovation stattfindet. Das ist so, man hat irgendwie
so viel Neues. Also es gibt ja in der Pandemie, ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile, keine Ahnung, 10, 20 verschiedene Tools ausprobiert schon.
Ja. Irgendwas davon, was mal spannend ist?
Ja, was halt so ein bisschen was passiert ist, gibt es halt so ein paar. So Tools, die halt nicht nur Videokonferenz machen, sondern so versuchen, so ein bisschen ja geografische Interaktion nachzuspielen, ne? Also wo man halt so mit Leuten in einen Raum gehen kann und dann in so einer Landschaft rumlaufen kann, bevor man sich mit anderen Leuten zusammendingst. Da habe ich jetzt also so einige Sachen gemacht und das funktioniert ganz cool, da halt so eine, sag ich mal, so eine lockere Party-Atmosphäre zu kreieren. Mhm. Und so irgendwie hier Philipp Stephan, der hatte in seinem Geburtstag dann irgendwie, hatte dann so seine Küche und hatte dann sozusagen so einen Raum Küche und dann so einen Raum Wohnzimmer. Und dann konnte man halt in der Küche sein oder im Wohnzimmer und dort halt haben sich dann verschiedene Gesprächskreise gebildet, wie das halt auf so einer normalen Party auch wäre, ne? Wo man dann irgendwie auch mal so von dem einen zum anderen geht und dann mal da reinhorcht und mal da mitquatscht.
Muss ich ihn mal fragen, was er dafür genommen hat. Ja, genau. Das ist sowas, was ich bei Zoom zum Beispiel total vermisse, dass man so Gesprächsrunden machen kann, dass man
ja, man kann ja diese Breakout-Rooms dabei sein. Kann man machen, ne?
Also ja, aber das ist, oh Gott. Man kann sich aber kann man sich auch das Bein absägen, weil man mal in einen anderen Raum will. Also es ist so Holzschnittartig. Ich habe bei Zoom ist mir neulich aufgefallen, dass während man in einer Konferenz ist, hat man keine Chance rauszukriegen, wie die Konferenz heißt, in der man gerade ist. Sondern es ist einfach nur Zoom-Meeting und ich habe halt 2 im Kalender gehabt und ich wusste nicht, in welchem Raum ich jetzt gerade bin und es war nicht möglich, das rauszukriegen.
Musst die Leute fragen, hallo, bin ich hier richtig?
Ja, aber woher sollen Sie das wissen? Also das Problem war gerade, die andere Person war noch nicht drin und ich wollte sie daran erinnern und wollte sagen, hey, ich bin gerade in dem und dem Raum und konnte das halt nicht machen, weil ich selber nicht wusste, in welchem Raum ich jetzt bin. Weil ich vergessen hatte, auf welchen ich geklickt hatte. Und man könnte da so viel machen. Man könnte da so unfassbar viel noch machen. Ich habe halt automatische Transkripte von irgendwelchen, also auch im Business-Bereich automatische Transkripte. Man könnte irgendwie ermöglichen, dass man irgendwelche Tools einbindet, die eben Moderation, das hatten wir ja schon mal das Thema, so wer ist als nächstes dran und so diese ganzen Sachen. Moderationstools könnte man machen. Das gibt's alles eher schlecht. Also du hast gesagt, es gibt damals, dass es das durchaus gibt. Aber ich würde sagen, es gibt so schlecht, dass man eigentlich gar nicht von reden kann, dass das existiert.
Ja.
Naja, muss ich mal Philipp Stephan fragen, was er da genommen hat, weil.
Ja, ich kann nochmal einen Link raussuchen. War ganz interessant, hat auch ganz gut funktioniert und hat auch vor allem so eine interessante, ja, also so ein bisschen so partymäßige Atmosphäre tatsächlich irgendwie möglich.
Ja, vielleicht. Weil Diana hat ja demnächst Geburtstag und vielleicht kann man das ja einfach, das muss ich einfach ja, nochmal. Ja.
Ach, kann man, das kann ich empfehlen. Es gibt auch noch Gather Town, das ist auch irgendwie relativ beliebt. Das ist auch, das geht auch so in die Richtung, kannst du mal anschauen. Gather Town.
Okay. Na gut.
Okay, Max. Dann wünsche ich dir noch eine schöne dritte Welle.
Und wir werden uns sicherlich noch während der Welle noch das ein oder andere Mal hören.
Stimmt, ja.
Das ist jetzt die dritte Welle.
Das ist die dritte Welle.
Oh Mann. Ach ja, so eine Überraschung. Na dann, bis zum nächsten Mal, wenn die Politik vielleicht entweder gerade dabei ist, noch überrascht zu sein, dass die Zahlen steigen oder
bald die vierte Welle vorbereitet.
Oder die vierte Welle schon vorbereitet.
Also mein Tipp ist ja tatsächlich, dass die vierte Welle ja wahrscheinlich irgendwann im Sommer kommt mit der P1 aus Brasilien.
Ne, jetzt ist doch angeblich P1 auf Mallorca entdeckt worden, ja. Nachgewiesen worden. Wo jetzt die Lufthansa gerade, ich wollte gerade sagen die Bundeswehr, aber die Lufthansa schon Sonderflüge nach Mallorca über Ostern gemacht hat, damit die ganzen Deutschen dahin gefrachtet werden können. Mhm. Also das ist das klingt mir nach da wird dann das virale Erbgut die RNA rangeschafft für uns, damit man dann
das wird dann sozusagen das P1-Ischkel dann
genau.
In Mallorca und
das wird.
Aber ja, also P1, ich habe da jetzt echt so scary Sachen drüber gelesen. Also die soll wohl irgendwie doppelt und dreifach so ansteckend sein wie die Originalvariante. Und nicht einfach nur 50%, sondern so 150.
Okay. ja, ich gebe jetzt, allerdings muss ich auch sagen, ich gebe da auch nicht auf alles was. Also ich bin zum Beispiel, bei Long Covid.
Ja.
Ich habe neulich mal nach Symptomen gesucht. Ne? Hier die 50 häufigsten Long-Covid-Symptome. Sorry, 50 Symptome. Und das war dann so eine lange Latte mit Sachen, die sich teilweise fast widersprachen oder sowas. Ich glaube, da wird auch viel von den Medien übertrieben, da wird auch viel von entsprechend Interessierten übertrieben.
Das ja, wobei, ist, das ist halt auch wirklich, also Covid ist halt aber auch echt ein fieses Ding, weil es halt auf so unterschiedliche Arten wirkt manchmal.
Ja. Und
das kann auch durchaus sein, dass es widersprüchlich ist. Also das
vielleicht.
Muss nicht sein, dass es deswegen falsch ist, weil du hast natürlich nicht, die widersprüchlichen Symptome hast du ja nicht gleichzeitig, sondern der eine hat das und der andere hat das und so.
Eben, also. aber das, also ich frage mich so, also wenn auch so relativ unbestimmte Sachen wie große Müdigkeit. Ich hatte noch gar kein Covid und ich bin auch sehr, 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 sehr müde. Vielleicht nicht so müde, wie diese Leute sind.
Okay, müde, ey.
Und ich will, um Himmels Willen, ich möchte jetzt niemanden irgendwie sagen, ihr seid doch gar nicht krank oder sowas. Also darum geht's mir nicht. Ich habe das Gefühl, dass viele Sachen, die sich vielleicht im Nachhinein rausstellen oder hoffentlich noch rausstellen werden, dass die gar nichts mit dem Covid-Virus zu tun hatten oder sowas, dass wir die dann noch irgendwie, dass sich da hoffentlich einige Sachen von nicht bestätigen werden und dass sie einfach nicht so sind. Und ich habe nämlich mit dem P1, da habe ich jetzt irgendwas von 68% ansteckender als der ursprüngliche Virus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ist auf jeden Fall ist eine scheiß Idee, sich das jetzt noch ins Land zu holen. Ich glaube, daran sind wir uns absolut einig. Ja.
Also man sieht in Brasilien, da gab es eine schöne Statistik, da hatte man das sehr, sehr schön gesehen. Die hatten halt tatsächlich auch die B117, also die britische Variante. Yeah. Die hatte sich dort auch schon größtenteils durchgesetzt. Aber dann konnte man dort auch sehr, sehr, sehr eindrucksvoll sehen in dieser Grafik, wie halt P1 die halt zum Frühstück gegessen hat, ne? Also,
ja.
Also das war schon sehr deutlich, aber ja.
Naja, dann gucken wir mal, wer als nächstes in den Virencharts ist.
Und P1 ist auch noch Immune Escape, das muss man auch noch sagen, ne? Also.
Aber nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Also so.
Ja, sind sie ja alle nur, ne? Aber trotzdem.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Achso, du kannst mich ja gar nicht sehen. Ich kann dich ja noch sehen.
Ich kann dich nicht mehr
sehen. Tschüss. Und
ich glaube, ich mache dann kein Video, weißt du? Das macht ja keinen Sinn,
ja.
Wenn
ja, ja.
Dann die Hälfte von deinem Sinn. Nicht.
Ne? Ich mich nicht.
Alles klar. Bis denn.